Wisst ihr, was Oliver Masucci und ich gemeinsam haben?
Ihr seid beide Deutsche.
Ja.
Und bei beiden Vornamen von euch kommt ein E drin vor.
Auch, ja, das stimmt. Ähnliches schauspielerisches Talent.
Exakt. Stimmt. Unfassbar natürlich. Gut aussehend.
Dankeschön.
Ich hoffe, ich hoffe nicht, dass du in einem Roman Polanski-Film mitgespielt hast.
Nicht, dass ich wüsste.
Oder in Fantastische Tierwesen.
Oder in Er ist wieder da.
Aber das meinte ich, wir sind beide wieder da.
Nein.
Ja, nee, das Quatsch. Das war mein Code-Opener für diese Podcast-Folge. Wow. Wir sind beide wieder da. Für alle, die den Film Er ist wieder da gesehen haben. Aber den ich übrigens überhaupt nicht schlecht fand. Den fand ich erstaunlich unterhaltsam.
Aber du hast einen besseren Bart.
Ich habe das Buch aber auch nicht gelesen. Hat er keinen guten Bart?
Nein, ich meine, weil er ja
nicht so der Bart hat. Sorry. Ja, Gott, der hat sehr spät gezündet bei mir.
Alles
und gut. Hoffentlich bessere politische Ansichten.
Hoffentlich.
Einfach kann es nicht klarifizieren.
Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern.
Okay, alles klar.
Ich glaube, letzte Woche haben wir schon, habt ihr jetzt schon darüber gesprochen, kurz, aber ja, ich war super lange krank. Und zwar zweimal. Es war nie so richtig dramatisch, aber es war schon wahnsinnig ätzend. Ich habe quasi 5 Wochen lang zu Hause gelegen. Zwischendurch hatte ich mal wieder so ein Hoch und dachte mir, jetzt geht's wieder rund. Das war meine zweite Covid-Erkrankung übrigens und die war irgendwie ein bisschen heftiger als die erste. Und dann habe ich auch wieder so 2 Tage gearbeitet und dann hatte ich direkt irgendwie einen zweiten Infekt mit irgendwas anderem.
Blablabla.
War einfach permanent krank. Und dann war ich endlich wieder auf den Beinen und wieder fit und konnte wieder hinaus in die Welt und mein Leben genießen und wieder gesund sein. Und dann habe ich 2 Tage gearbeitet und dann stand der Urlaub an, den ich eh schon Monate vorher geplant habe. Und da lasse ich mich doch nicht lumpen und bin tatsächlich in Urlaub gefahren.
Okay.
Aber jetzt nach 6 Wochen bin ich, also ich war auch noch 1 Woche dann im Urlaub und jetzt bin ich wieder da.
Und das war meine Frage, die ich dir noch stellen wollte. Du hast gut gespeist im Urlaub, nehme ich an.
Fantastisch gespeist.
Wo warst du denn?
Soll ich meine Urlaubsgeschichte erzählen?
Ja, natürlich.
Ja, ich denke mal, dann hören Leute zu, die sich das irgendwie nicht leisten können, in Urlaub zu fahren oder irgendwie sowas. Und dann protzt man hier mit seinem tollen Urlaub. Ich war aber auch in Anführungsstrichen nur in Italien, nicht so weit weg, in Neapel. Und ich wollte das schon seit Jahren mal sehen. Neapel ist eine laute, sehr chaotische Stadt, die nicht alles so im Griff hat, wie sie es im Griff haben sollte vielleicht. Mit anderen Worten, es liegt schon sehr viel Müll rum in der Gegend. Der Verkehr ist eine Katastrophe.
So basically Köln.
Basically Köln. Naja,
mit bester Pizza.
Mit fantastischer Pizza, also das Essen allgemein. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Vulkanboden, also es liegt ja zwischen zwei Vulkangebieten. Es ist ja, auf der einen Seite hast du den Vesuv, auf der anderen Seite die phlegräischen Felder. Deswegen ist der Boden anscheinend so nährstoffreich, habe ich mir sagen lassen, dieser Vulkanboden. Und das Gemüse, das von da kommt, das ist einfach so, also es ist einfach köstlich. Du isst eine Tomate und die schmeckt einfach besser als hier, muss man einfach mal sagen.
Okay, aber hast du dort die beste Pizza, die du je in deinem Leben gegessen hast?
Ja, also irre. Also ich habe auch die Pizzaläden besucht, von denen man so spricht immer. Also so die Kultläden, wo man auch Schlange stehen muss. Ich habe sogar also Locals gefragt, so was sind so die besten Pizzaläden. Da haben die immer wieder denselben Laden genannt, da war ich essen. Und ich muss sagen, von den Pizzen, die waren alle grandios. Aber so, du kannst in Neapel nicht in ein Restaurant gehen und eine schlechte Pizza kriegen. Das ist irgendwie nicht möglich. Es ist wirklich nicht möglich. Ich habe einfach jeden Tag Pizza gegessen und egal wo ich war, es war immer, jedes Mal dachte ich mir, okay, das ist jetzt die beste Pizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und ich war in so einem unscheinbaren Restaurant, im bisschen weiter abseits, da war die beste Pizza, die ich je gegessen habe in ganz Neapel.
Krass,
und das, und niemand hat über die geredet. Die Google-Bewertungen und so weiter waren nur so, waren okay bis gut, aber jetzt auch nichts Besonderes. Niemand spricht über dieses Restaurant und ich dachte mir, boah, die Pizza da war aber besser als diese ganzen anderen Kultläden, die mir von Locals und so weiter empfohlen wurden.
Wow.
Aber ist es dann auch so, dass du wahrscheinlich so mit 80 Jahren dann irgendwann so bei dir zu Hause im Sessel sitzt und so, boah, diese Pizza würde ich gerne noch mal essen?
Ich kann noch was dazu sagen. Ich habe gestern Abend einem Kumpel beim Umzug geholfen. Und klar gab es zum Dank, dann haben wir Pizza bestellt.
Hast du gesagt, boah, ist die Scheiße.
Wir haben beim Lieferdienst, ey, und das war ein Lieferdienst, bei dem ich vorher auch schon ein paar Mal gegessen habe und die Pizza immer ganz gut fand und immer gern gegessen habe. Und ich habe die gestern gegessen und es kam mir wirklich vor, als würde ich gerade Hundekot essen.
Oh mein Gott, du bist einfach ein veränderter Mann. Du kannst einfach nicht so weitermachen.
Es war ein Fehler, dahin zu reisen, denn die Pizza-Ansprüche sind in den Himmel gestiegen. Ja.
Du hast wirklich so von Gottes Frucht genascht und jetzt kannst du nicht. Ich habe auch keinen besseren Ausdruck gefunden.
Aber es ist so, ja.
Aber ich liebe diesen Ausdruck.
Ambrosia.
Ja.
Wirklich.
Ambrosia und Nektar.
Wirklich. Und übrigens, ich kann, also Neapel ist, glaube ich, so eine Lieben- oder Hassenstadt. Ich verstehe es, wenn man es hasst, weil es zu wild ist, zu chaotisch, zu laut, ständig gehupt wird, auch durch die Nacht. Ich weiß noch, meine ersten Nacht, es war Werktag, haben die um 3 Uhr nachts irgendwie Feuerwerk direkt vom Haus gezündet. Und ich bin so wirklich so panisch wach geworden. So, what the fuck?
Das ist ein Werktag.
Es ist ein Werktag. Habe ich auf Deutsch rausgerufen. Fenster auf. Es ist ein Werktag. Es ist Mittwoch. Nee, war toll. Ich habe es geliebt. Neben mir, das habe ich noch gar niemandem erzählt. Oh. Übrigens, ich habe Neapel geliebt, ich fand es fantastisch und ich würde da gern wieder hin. Pompeji war eine der besten Erfahrungen meines Lebens, kann ich nur empfehlen.
Ich habe auch gesehen bei unserem gemeinsamen Wow-Anbieter, dass irgendwer von uns nämlich irgendwas über Pompeji gesehen hat. Ja. Und da dachte ich nämlich schon so, das war bestimmt Alper.
Natürlich.
Ja, okay.
Ich hab 2-3 Dokus geguckt im Vorfeld, weil ich mich so ein bisschen informieren wollte und es war wunderschön. Wir haben ja heute ein Thema mitgebracht, beziehungsweise du hast ja ein Thema vorgeschlagen und ich habe was dazu beizutragen, was ich persönlich erlebt habe. Ich habe am Flughafen gesessen, am Gate und plötzlich schreibt mir meine Freundin irgendwas auf dem Handy. So, sie sitzt neben mir, warum sprichst du mich nicht einfach an? Und hat halt so, ich habe halt so gelesen, sag mal, die Person, die da neben dir sitzt, ist das Katja Burkhardt? Ich habe neben Katja Burkhardt.
Nein.
Katja Burkhardt.
Die Punkt-12-Ikone. Nein.
Ja. Das ist der beste. Ja. Das wäre meine Top-Story gewesen vom Urlaub.
Egal, ja, sorry, das habe ich gar nicht.
Neapel, wirklich.
Also. Nee, das war noch in Köln. Am Flughafen.
Okay. Ja. Nein, das ist ja der Wahnsinn.
Ja, war schön.
Okay, wow.
Hast du sie denn angesprochen?
Nein, um Himmels Willen.
Okay,
dann muss ich aber jetzt hier auch noch mal kurz eine Celebrity-Erfahrung hier noch raushauen.
Ja.
Ich bin nämlich letztens in der KVB unterwegs gewesen, also hier in Köln in der Bahn. Und ich wurde mit meiner Freundin von einer Frau angesprochen, die Engländerin ist. Und sie hat gefragt, ob sie in der richtigen Bahn ist. Und dann haben wir uns noch so nett unterhalten, was sie sich denn hier in Köln anguckt und alles. Und die ist tatsächlich auf dem Trip gewesen, war noch so auf dem Drachenfels und so. Und dann haben wir dann Insta ausgetauscht. Und dann sind wir dann, also wir waren so komplett schockiert, weil ich habe dann auch gesehen, du folgst ihr nämlich auch, dieser Frau.
Oh, okay.
Das ist die gute Jane, die auf TikTok so ein ganz, ganz berühmtes Video hat, nämlich wie sie sich vorstellt, wie Pastasorten tanzen würden. Und ja. Das ist eine nettere, ältere Dame,
ja.
die wirklich so unfassbar witzig ist und auch so richtig eine Ikone in Großbritannien ist. Die hat
absolut.
Auch so bei
die ist großartig.
Genau, so bei Das Supertalent in der britischen Ausgabe mitgemacht. Und also die ist wirklich crazy und echt super sympathisch.
Und die hat ihr random einfach in der Kölner Bahn getroffen.
Ja, genau.
Das ist saulustig, weil ich habe auch schon mal mit ihr kommuniziert.
Nein.
Doch, weil sie irgendwie, was war es denn nochmal? Das war so ein Fußmassagegerät. Das war auch keine Werbung oder sowas, war keine Aktion. Sie hat einfach gesagt, boah, ich liebe dieses Teil. Das ist quasi indirekt Werbung, aber ich werde nicht bezahlt. Aber einfach, ihr braucht das, so ein Fußmassagegerät. Mhm. Und ich habe geschrieben, ich habe sie irgendwas gefragt. So, irgendwie so, wie teuer ist das? Oder irgendwie, ist das wirklich so gut? Oder irgendwie sowas in der Art. Und die hat mir voll ausführlich geantwortet. Ja. Mega lieb, süß, so süß. Und die ist großartig, weil die macht so Videos, wenn diese oder jene Gegenstände, wie ich mir vorstelle, dass sie tanzen.
Also oder wie eine Waschmaschine tanzen würde.
Ja, oder wie Jahreszeiten tanzen. Oder wie Küchengeräte tanzen würden. So stelle ich mir das vor. So, solche Videos macht sie. Und dann tanzt sie wie ein Toaster. Und dann tanzt sie wie ein Kühlschrank.
Ich glaube, ich habe noch nie Ofen. Irgendwas von ihr gesehen.
Und jedes Mal denkst du dir, krass, war das akkurat.
Ja.
So stelle ich mir das auch vor.
Voll. Und vor allem hängt sie auch so voll in dem TikTok-Game drin und macht mit ihren. Sie ist mittlerweile 66 Jahre alt, denn sie hatte am Dienstag Geburtstag, hat sie mir noch geschrieben.
Ja.
Ich habe dann gedacht, vielleicht, ich habe ihr noch geschrieben, ja, wenn du noch was in Köln machen möchtest,
sag Bescheid,
dann zeige ich dir die tollen Ecken von Köln und dann können wir deinen Geburtstag feiern. Sie hat sich nicht mehr gemeldet.
Schade.
Fand ich ein bisschen schade, aber naja. Ich finde, sie ist wirklich so extrem witzig.
Ja.
Und
super berühmt in England, ne?
Also wirklich super berühmt.
Aber da merkt man nochmal, dass so ein Spartentalent auch richtig sieht. Also wenn du so merkst, ich kann diese spezifische Sache so mega gut einfach Gegenstände nachtanzen, dann kapitalisiere darauf.
Ja, ich bin ja zum Beispiel auch großer Icon. Fan von Harry Mack. Kennt ihr den? Der ist schon sehr bekannt. Der hat auch einen sehr erfolgreichen Instagram-Account.
Ich kann mir so sehr schlechte Namen von Influencern merken,
ich
aber
auch.
Wenn du jetzt erklärst,
Harry
was
Mack,
er macht.
Ja, erkläre ich. Ihr habt sicherlich mal ein Video
von ihm. Ah, kenne ich ja.
Der ist super bekannt. Harry Mack ist Jazzmusiker gewesen, Jazz-Schlagzeuger, also hat einen extremen Hang zu rhythmischer Musik und hat irgendwann angefangen, in seiner Freizeit zu rappen. aber auch nur Freestyle. Und alles, was er macht, ist zu Freestyle. Mittlerweile hat er für die größten Filmstars, die es so gibt, gefreestylt. Und es ist immer dasselbe. Doch, ja. Der kriegt irgendwie drei Wörter gesagt und dann soll er einen Freestyle dazu machen. Und irgendwie ist es immer wieder beeindruckend,
wie jemand
so gut freestylen kann.
Habe ich auch schon mal gehört.
Noch eine wirklich allerletzte Anekdote.
Ich habe mal 50 Cent am Flughafen getroffen, das möchte ich auch noch gerade
sagen. Und hast du mit ihm gebondet?
Nein, gar nicht.
So, 0,0. War er im Candy Shop am Flughafen?
Das weiß ich nicht. Aber er hatte seine Entourage dabei.
Okay.
Er war in so einer Flughafen Rich People Area, ist da so hingegangen und war dann in der Club.
Okay, ich verstehe.
Ihr seid so krass. Ich habe nur mal Guido Kanz in der Bäckerei in Siegburg
getroffen. Das ist schon beeindruckend.
Also. Guido Kanz. Ich glaube, meine Story toppt hier alles. Also.
Das stimmt. Aber ja, noch eine allerletzte Anekdote, bevor wir hier zu Filmen kommen. Ich war nämlich nicht in Italien unterwegs. Ich war im guten Rhein-Lahn-Kreis unterwegs und bin mit meinem Vater wandern gewesen. Und er hat wirklich den größten hinterlistigen Move aller Zeiten abgezogen. Er hat mich den Berg runtergeschubst. Er hat
den Gehfehler gegeben.
Ja.
Dann wandern.
Nein, ich habe vorher mit ihm gequatscht und ich war so, das war das erste Mal, dass wir so wandern waren. Ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt aber auch nur so eine Jeans. Und er sagt, ja, es reicht vollkommen.
Ganz du bist ehrlich. Eh adoptiert.
Ja, so hat er es mir offenbart.
Toll, dass du das im Podcast
hast. Ja, tut mir leid. Ja. So. Und er hat gesagt, das reicht vollkommen. Ich habe ja auch nur eine Jeanshose. Und dann holt er mich dann ab und er komplett wirklich in Wanderhandschuhe. Oh, er hat sich einen Tag vorher, hatte sich nämlich Wanderkleidung gekauft. Das war wirklich.
War das so eine Jack Wolfskin-Zip-Hose?
Ja,
Das
war eine Zip-Hose. Und ich war halt wirklich so, willst du mich komplett verarschen? Ich wirklich komplett durchgeschwitzt. Meine Hose wirklich so klitschnass. Es war so ekelhaft. Mein Vater.
Boah, das ist ein richtiger Bitch-Move.
Da war ich auch wirklich so, enttäuscht. Ich sag's, wie es ist, die Laune war drei Tage im Keller.
Ja, glaube ich.
Ja.
Vor allem auch dann in so einer schwitzigen Jeans und dann scheuert das so.
Er wirklich so, geht klar, Jeans, mehr brauchst du nicht.
Ja. Ich hätte ihn enterbt, andersrum. ihn mit seinen eigenen Waffen geschlagen.
Genau, ich enterbe mich von dir.
Ja,
genau. So, ja. Nimm das, Vater.
Ja,
Intro! Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ja,
so viele Stars, die wir getroffen haben.
So viele Stars, aber, mein Vater.
Aber habt ihr mal Filmstars getroffen? Also wirklich Film- und Fernsehpersönlichkeiten.
Ja,
ein paar öfters. Deutsche habe ich schon gesehen. Mhm. Wir waren früher regelmäßig auf so einem Branchentreff, da sah man immer wieder, da habe ich zum Beispiel irgendwie, ich weiß noch, ein Bier getrunken oder irgendwie sowas, ein alkoholfreies. Und dann hat Jonas mich, oder Marius war das, hat mich so angestupst. Ey, ist Tommy Gerhardt hinter dir.
Oh nein, ach nee.
Ja. Ja. Da war man Sex-Ikone.
Aber sowas ist voll geil. Auch, finde ich, noch ein bisschen cooler, wenn man so deutsche Stars trifft. Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin irgendwie immer aufgeregter, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich so westamerikanische Stars oder sowas schon so oft gesehen habe, irgendwie so im Fernsehen oder sowas oder ne, in Filmen und dann denke ich mir immer so, ach, ich weiß, wie die aussehen. Aber ich weiß nicht, wenn ich so Katja Burkhardt treffen würde, finde ich das sogar noch mal so ein bisschen cooler. Ja, weil das sind so Personen.
Ich muss auch was Lustiges wirklich dazu sagen. Ich war mir nicht sicher, es war, also ich habe sie ja wirklich nur rechts von mir so gesehen, am Rand. Und dann hat sie halt angefangen zu sprechen mit ihrem Mann, vermutlich Freund, ich weiß es
über
nicht.
Über süße Robbenbabys gesprochen.
Und dann, und dann war sie, okay, das ist sie wirklich.
Ich finde, hat so eine krasse Stimme, distinktive Stimme.
Und da war es klar. Ansonsten, ich habe halt immer gedacht, so, ey, ich will die Leute treffen, die ich auf dem Poster in meinem Zimmer habe, endlich mal Til Schweiger sehen.
Ich weiß nicht, den würde ich nie gerne treffen. Es gibt noch ein paar Stars, die ich gerne mal sehen würde. Wir waren ja auch auf der Berlinale natürlich, da sieht man offensichtlich ein paar Stars, aber ich finde, das ist nicht so wichtig. Das ist ja was anderes,
wenn man eh weiß, dass die kommen.
Und das ist dann so eine Pressekonferenz und dann ist der irgendwie so, keine Ahnung, gefühlt schon so 200 Meter weit weg und dann sind da 1000 Fotografen davor und dann habe ich irgendwie gefühlt so ein, zwei Haare von Steven Spielberg gesehen.
Aber die Frage ist ja auch, also wirklich, wir können ja so ein bisschen tiefer in die Substanz gehen. Gibt es sowas wie das Star-System, wie es ganz groß war in den 90ern, 80ern und so weiter, gibt es sowas heute noch in der Filmwelt?
Boah, ich finde das so super schwer, wo du jetzt wirklich so 90s auch nochmal erwähnt hast. Ich sehe auch immer irgendwie im Internet so Red Carpet-Momente von den Oscars aus den 90ern und dann sind da wirklich Stars wie George Clooney und Julia Roberts und Matt Damon und Ben Affleck und alle auch wirklich so richtig gehypt und in den Kommentaren steht dann, warum haben wir sowas nicht mehr? Und ich bin dann irgendwie immer so hin und her und bin so, sowas haben wir doch eigentlich auch noch. Also ich finde, wir haben doch immer noch so viele Stars und selbst die Stars, die damals in den 90s gefeiert wurden, sind ja auch immer noch Stars. Also ich finde, es ist super schwer zu beschreiben, was genau ein Star ist und es gibt ja auch wirklich unterschiedliche klassische Raster da in dem Startum, oder?
Mhm. Also
schon.
Ja, würdest du alleine zustimmen?
Ja, definitiv.
Okay, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, also um jetzt hier vielleicht mal einen Kontrapunkt zu bilden, also ich würde dir generell auch an sich zustimmen. Ich glaube auch, dass wir nochmal eine andere Perspektive darauf haben, weil wir natürlich viel uns mit Film und Serien beschäftigen. Und dann natürlich für uns, also ist auch die Frage, wie definierst du Star? Aber ich würde argumentieren, dass diese ganzen klassischen Filmstars, so dieses Star-System von auch vielleicht so frühem Hollywood oder sowas, dass das so oder so nicht mehr so reproduzierbar ist heute, weil du nicht mehr Stars hast, die nur durch Filme bekannt sind. Also ich habe so das Gefühl, dass viele, also erstmal ja auch diese ganz großen Stars, wenn man überlegt, oder ich habe da mal auch mehr so ein paar Studien zu durchgelesen, dass wenn du Menschen einfach, also auch wirklich Non-Film-Fans, die dann vielleicht von so Stars mitbekommen, fragst, was sind so die Top-Filmstars, dann zählen dir die alle Leute auf, die irgendwie entweder in den 80ern oder 90ern bekannt wurden, ja, und niemand mehr danach. Also ne, Tom Cruise oder George Clooney, Sandra Bullock, Julia Roberts, das sind so diese großen Namen. Und ich finde, das ist schon so ein Phänomen, was sich, glaube ich, in der Branche abzeichnet, dass du heutzutage schwieriger so eine krasse allgemeine Gültigkeit als da erreichen kannst.
Wie also ich möchte das auf zwei verschiedene Weisen kurz beantworten. Also zum einen, ich glaube schon, dass es immer noch neue Stars gibt und die auch immer wieder aufkommen, seien das jetzt Tom Holland, Zendaya und so weiter und so fort oder boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von Aftersun, der Hauptdarsteller.
Paul Mescal.
Paul Mescal, genau. Paul Mescal war für mich auch gefühlt plötzlich einfach da.
Mhm.
Und auf jeden Fall, ich glaube einfach, das ist halt auch so ein bisschen was mit den sozialen Medien auch zu tun hat. Einfach dadurch, ich habe das Gefühl, es gibt mehr Blasen, mehr Bubbles im Allgemeinen, weniger, also mehr Kanäle, denen unterschiedliche Menschen folgen und denen dann ausschließlich Menschen folgen. Und ich glaube, das war irgendwie früher alles, also das ist heute irgendwie fragmentierter, habe ich das Gefühl.
Ja.
Und ich weiß nicht, also früher war das definitiv so, dass zum Beispiel Arnold Schwarzenegger hatte extremen Star-Appeal. So gerade bei jüngeren Leuten, gerade bei Männern. Also es war natürlich so seine Zielgruppe, so die Action-Schiene. Und ich weiß noch, zum Beispiel, als ich Jugendlicher oder Kind war, es hat mir wirklich gereicht, dass Arnold Schwarzenegger in einem Film mitspielt. So der Rest war mir völlig egal. So ich wusste genau, was ich bekomme. Und ich meine, das war natürlich dann auch der große Hook des Films, der große, also der Selling Point. Und da weiß ich nicht, ob das heute bei mir noch immer so ist. Klar, ich bin älter geworden und gucke auch mehr Filme als damals und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht, es ist schon teilweise so, dass wenn ich, es gibt so ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen, bei denen ich mir schon denke, okay, das ist schon, also das zieht mich schon an. Wenn beispielsweise, nimm zum Beispiel so jemanden wie Daniel Radcliffe. Du weißt, dass der einfach eine unglaublich kreative, interessante Art hat, sich Filme auszusuchen und da sich immer spannende Projekte irgendwie raussucht. Und da bin ich immer erstmal hellhörig, wenn er einen neuen Film hat. Weiß nicht, wie es bei euch ist.
Das ist ein gutes Beispiel. Ich habe aber auch das Gefühl, genau wie du schon meintest, dass es dann auch an den sozialen Medien liegt oder dass zum Beispiel du nicht mehr Star sein kannst, ohne nicht auch eine Social-Media-Präsenz zu haben. Also ich glaube zum Beispiel jemand wie Zendaya, sie ist nicht nur bekannt für ihr Schauspiel, sondern auch für ihren Gesang, für ihre Rolle in Euphoria, genauso in der Serie eben wie in zum Beispiel ihren Hauptfilmen. Dann hat sie natürlich auch eine Social-Media-Präsenz und irgendwie ist eine Style-Icon und das sind alles so Dinge, die dann bei ihr mit so reinspielen. Ich glaube schon, dass alleine Filme nicht mehr so Stars produzieren können. Also das ist, was ich meinte mit, es gibt keine Filmstars mehr heutzutage. Vor allem so Personen, die dann wirklich auch so eine Rolle haben, die sie immer verkörpern. Also so Marilyn Monroe-mäßig. Also dass du dann eine Figur hast, die dann wirklich auch so die Leute dann in Filmen so schauen wollen für ihre Rolle, die sie spielt. Und das sind immer ähnliche. Also es ist so dieses Image, was sich dann auch auf so Filmfiguren überträgt. Und ich glaube, dass dann auch die Frage ist, wenn du sowas hast, wie es sind Stars, die spielen immer ähnliche Figuren. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, Dwayne Rock Johnson ist so eine Figur oder Ryan Reynolds, die das sehr oft machen, dann sind halt die Filme auch qualitativ nicht so gut, also in den letzten Jahren, und werden dann eher auch von den Kritiken und von den Fans so gebasht, weil das dann so vergessenswerte Filme sind.
Mhm.
Und ich glaube, deswegen ist es dann so schwierig.
Red Notice ist mein Lieblingsfilm.
Ja,
der ist so toll. Wirklich, das sind wirklich zwei Schauspiel-Ikonen und Stars, ja, aufeinander getroffen.
Genau. Aber natürlich, um jetzt das zuzumachen, meine Monologie, dass ich natürlich selber persönlich gerne mir Stars anschaue, die ne, ich auch mag, zum Beispiel Paul Mescal oder auch Ayo Edebiri, also von The Bear, die sind dann vielleicht auch manchmal aber auch eher aus Serien und die schaue ich mir schon gerne an. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass viele Leute Ayo Edebiri kennen. Das ist dann sowas sehr Persönliches irgendwie.
Ich dachte jetzt Edebiri.
Ich glaube, es wird Edebiri
ausgesprochen. Aber okay, ich weiß es gar nicht. Okay.
Aber sie liebe ich, lieb ich halt auch wirklich wegen ihrer Social-Media-Präsenz, weil sie wirklich unfassbar witzig ist und die ganze Zeit behauptet, sie sei irisch. Und das ist so ein Running Gag, dass, obwohl sie gar nicht irisch ist. Und,
also sie behauptet einfach.
Genau, sondern das ist beim St. Patrick's Day so. Und da macht sie dann so ganz viele Bilder mit Paul Mescal und so. Und ist dann so.
Sie ist ja auch Comedian.
Also ja, genau. Deswegen, und es passt halt super. Ich finde auch bei, um nochmal auf Zendaya zurückzukommen, ich glaube auch, dass viele Leute Zendaya kennen, ohne einen einzigen Film oder irgendeine einzige Serie mit ihr gesehen zu haben. Einfach, weil sie so omnipräsent ist.
Ja.
Und das ist ja, was du gesagt hast, also dass es nicht mehr längst auf Filmbereiche beschränkt ist. Und ich glaube zum Beispiel, dass man George Clooney zum Beispiel heute auch hauptsächlich wegen seiner Werbung für Kaffee kennt. Bin ich mir sehr sicher. Also, dass man ihn daher dann irgendwie immer noch kennt und dann weiß, okay, er war mal ein großer Schauspieler.
Ich war gerade mal interessiert und ich habe mal gegoogelt. Und zwar Leute, die, also Stars, die keine Social-Media-Präsenz haben oder die Social Media meiden. Und natürlich ist in diesen Listen sind sehr viele Altstars dabei.
Aber Daniel Radcliffe hat auch kein Instagram.
Ja.
So.
Aber mag das jetzt Colin Firth oder Brad Pitt sein, aber ich sehe hier zum Beispiel auch eine Saoirse Ronan. Und da denke ich mir auch, ja, Saoirse Ronan ist schon noch ein Filmstar. Wobei auf der anderen Seite frage ich mich auch, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und Leute frage, kennt ihr Phoebe Waller-Bridge? Kennt ihr Saoirse Ronan? Ja,
wahrscheinlich. Ich glaube, da wird es dann schon vielleicht schwierig.
Das ist schon wahr.
Ich hatte auch mal ein Interview gesehen mit Anthony Mackie, der ja The Falcon spielt aus dem Marvel Cinematic Universe. Und er hatte auch mal in einem Interview, das fand ich ganz spannend, so gesagt, es gäbe keine Filmstars mehr, sondern es würden dann eher die Rollen sozusagen berühmt sein oder bekannt sein. Weil er auch gesagt hat, zum Beispiel, niemand kennt Anthony Mackie, also das hat er so auf sich selbst referenziell gesagt, aber jeder kennt irgendwie The Falcon oder dass zum Beispiel Captain diese America großen, und so weiter, Captain America und so weiter, und dass diese großen Franchises wie Marvel, DC und so weiter, aber auch Harry Potter, also ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, weil jeder kennt auch Emma Watson gefühlt, aber dass es dann sich so ein bisschen abgelöst hat, also dass man dann eher sagt, man geht halt in einen Marvel-Film und nicht, man geht in einen Film mit, irgendwie zum Beispiel, jetzt fällt mir kein Marvel-Schauspieler ein, aber ihr wisst schon.
Ja, aber
Chris Evans zum Beispiel.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ich würde dem, also zum einen hat, ich glaube, es war Tarantino, der dem auch entgegnet, es gibt wohl noch Hollywood-Stars und Filmstars. Und auf der anderen Seite, wir sehen das zum Beispiel gerade bei The Witcher, bei der neuen Staffel. Da ist ja der Teaser gedroppt worden und Henry Cavill wird abgelöst, also der wollte ja nicht mehr oder ist irgendwie raus. Ich weiß, kenne die Hintergründe gerade nicht, hab die nicht im Kopf. Und jetzt übernimmt ja Liam Hemsworth. Und das kommt nicht so gut an im Internet, obwohl man ihn in diesem Teaser nur so kurz von der Seite sieht. Aber es wirkt halt schon, also das würde halt gegen dieses Argument sprechen, das von Anthony Mackie, dass halt, also das wird schon mit Henry Cavill in Verbindung gebracht und alles andere, ich glaube, da könnte wirklich, also jeder würde in der Rolle irgendwie abgelehnt werden.
Voll, finde ich auch. Also ich würde auch sagen, dass es so spezifische Beispiele gibt, wo das dann gerade voll viel wert ist. Also wenn du ein Fandom hast, was sich irgendwie auf einen Schauspieler, Schauspielerin einschießt und man sagt, hey, das ist der Grund, wieso ich diese Serie oder Produktion schaue. Aber natürlich gibt es andere Beispiele wie, weiß ich nicht, Rings of Power, was natürlich nicht so gut ankam bei Fans und so, aber was trotzdem eine der erfolgreichsten Serien der letzten Jahre ist und wo Amazon ganz viel Geld reingeballert hat, da kennst du keinen einzigen Schauspieler von. Und ich finde, da merkt man schon, dass so Produktionen nicht immer jetzt heutzutage auf so Star-Power angewiesen sind mehr. Genauso wie bei House of the Dragon oder sowas. Also außer Matt Smith gibt es da wenige, die man kennt vorher.
Oder die halt dann nur dadurch bekannt geworden sind.
Voll, ja.
Ich finde es auch sehr krass, also es bezieht sich ja auch sehr viel auf Franchises, wo man das dann mit den Rollen in Verbindung setzt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn man natürlich irgendwie Chris Hemsworth meistens mit Thor in Verbindung bringen würde, dass wenn man Thor ersetzen würde, also den Schauspieler, dann würde das einen riesigen Aufschrei natürlich geben.
Ich glaube aber zum Beispiel, der Aufschrei wäre groß, wenn du jetzt sagen würdest, wir bringen jetzt Iron Man wieder, aber nicht mit Robert Downey Jr.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, auch Tobey Maguire als Spider-Man war der Spider-Man. Ja, und dann gab es zwei weitere im
Ja, aber das ist wirklich trotzdem irgendwie nochmal wie so eine Abgrenzung. So dieses, das ist jetzt wirklich was Neues. So. Deswegen hat, glaube ich, ganz gut funktioniert.
Ja. Echt, ich würde argumentieren, dass gerade bei so Franchises und so Marvel im Speziellen, dass das sehr schnell austauschbar ist und sehr leicht austauschbar.
Ja, man hat es halt bei War Machine gesehen, der ja tatsächlich, aber es war ja auch noch im Anfangsstadium, da wurde er dann ja ausgetauscht. Aber ich glaube schon, dass es da ein bisschen schwierig ist. Da sind auch Leute nur ins Kino gegangen zu, ich glaube, Eternals hat echt auf Harry Styles gesetzt, dass sie den in der Post-Credit-Szene gezeigt haben. Ja. Weil ich glaube, Harry Styles ist auch so ein Star, der jetzt natürlich nicht in der Filmwelt hauptsächlich bekannt ist, sondern eher in der Musikwelt, für den Leute dann wirklich ins Kino gehen. Also ich glaube wirklich, Don't Worry Darling und My Policeman haben wirklich davon profitiert, dass Harry Styles in der Hauptrolle zu sehen
ist. Aber wer hat My Policeman gesehen?
Das ist die andere Frage. Ich glaube wirklich nur Harry Styles-Fan dann am Ende des Tages.
Ich habe ihn gesehen.
Ich habe ihn auch gesehen, ja. Leider.
Harry Styles-Fan.
Ja, wir beide Harry Styles-Fan. Wir haben uns auf der Love on Tour Tour.
Und der Film war auch, wenn wir mal ehrlich sind, ein richtiger Ronnie. Der war
ein wirklich krasser Ronnie. Aber auch Dunkirk sind viele Leute, die, glaube ich, den Film niemals gesehen hätten, nur für Harry Styles auch ins Kino gegangen.
Aber ich würde auch sagen, Harry Styles ist ja dann kein Filmstar, sondern ja, ein Musikstar, der Filme macht und für den dann die Leute in Filme reingehen. Aber er ist ja jetzt nicht sozusagen der Filmbranche entsprungen.
Nee.
Aber
also, de facto werden doch immer noch Filme so vermarktet mit den Stars, sicherlich. Ich glaube, wenn ich Leuten sage, ich habe einen wunderbaren Film gesehen, der heißt so und so, da geht es so und so, da ist auch oft die erste Frage, wer spielt denn mit?
Mhm.
Oder woher kommt der Film? Wen gibt es da zu sehen? Also ich glaube, solange das der Fall ist, wird es auch sowas wie das Phänomen Hollywood-Star geben. Nur ich denke auch, das wird sich verändern in der Größe, in der Magnitude der Starigkeit.
Denke ich auch. Also ja. Netflix macht das ja auch jedes Jahr. Immer stellen sie ihr Jahresprogramm komplett vor. Und da sind auch wirklich die Stars total im Vordergrund. Also wenn die halt sagen, okay, hier kommt wirklich das neue Projekt mit Dwayne Rock Johnson und Ryan Reynolds, dieser Weihnachtsfilm, der ja so kommen soll, dann ist es immer sehr präsent bei denen. Also wirklich, was die für Stars im anderen Land ziehen. Und ich glaube schon, dass man damit sehr viel vermarkten kann am Ende des Tages und auch irgendwie Leute am Ball halten kann, so damit sagen kann, ey, wir haben den neuen Dwayne Rock Johnson Film.
Ja, das stimmt. Ich würde aber auch sagen, dass es sich irgendwie so verändert, dass man dann vielleicht eher so Mikro-Stars hat oder sowas, die dann für so bestimmte Produktionen oder sowas oder dann so kurze Trends oder sowas berühmt sind, aber die dann vielleicht nicht so langfristig, weil es ist mega schwer jetzt überhaupt
ich
so in der Zukunft.
Ich kann gerade nicht ganz folgen.
Genau, also ich wollte sagen, dass es vielleicht eher Personen gibt, die dann so kurzweilig berühmt sind, weil es einfach auch den sozialen Medien eher diesem Rhythmus entspricht, dass du halt kurze Mikrotrends hast oder Produktionen oder Filme, die gerade voll angesagt sind und dann aber innerhalb von einem Jahr nicht mehr. Und dass dann irgendwie in einem Jahr niemand mehr, weiß ich nicht, irgendeinen Star kennt, der, also vielleicht irgendwie hier diesen Benedict aus Bridgerton, der gerade voll abgeht auf TikTok, den kennt vielleicht niemand mehr in 2 Jahren. Ich will da jetzt auch persönlich, nein, tut mir leid, du guckst das wahrscheinlich eh nicht, aber das war jetzt gar nichts Persönliches, nur ein Beispiel. Das würde ich
das
zum einen sagen.
Zukunft predicted.
Ja, genau.
Ich weiß, also ich versuche gerade an Leute zu denken, die irgendwie mal super berühmt waren oder richtig auf dem aufsteigenden Ast.
Brandon Fraser ist ja auch so ein Beispiel gewesen, der so auf dem abfallenden Ast gewesen und dann jetzt wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube, es gibt diese Stars, die so ein All-Time-Hoch haben und das werden die auch immer haben.
Brad Pitt oder sowas,
genau.
Klar wird.
Also wenn ich jetzt an wirklich den Schauspielstar denken würde, wirklich, wo ich überall hingehen kann und sagen könnte, ihr kennt den alle, meine Mutter kennt den und alle Menschen auf dieser Welt kennen den.
Til Schweiger.
Dann das auch, aber ich würde sagen Leonardo DiCaprio wirklich. Also ich finde, das ist so immer noch der.
Ich hätte gerade Geld wetten können, dass du Jack Nicholson sagst.
Ernsthaft?
Jack Nicholson auf jeden Fall.
Mittlerweile, ich glaube,
deine Mutter weiß nicht, wer Jack Nicholson ist.
Ja,
meine Mutter weiß nicht, aber meine Mutter weiß, wer Leonardo DiCaprio ist. Oder Johnny Depp. Ich glaube, das sind schon so zwei Namen, die.
Jack Nicholson, wirklich?
Ich glaube nicht, dass sie weiß, wer Jack Nicholson ist. Aber meine Mom ist halt auch kein Filmfan.
Meine Mutter weiß, wer Jack Nicholson ist und meine Mutter mag Jack Nicholson nicht.
Ach, krass, okay.
Ich glaube, sie könnte vielleicht sagen, ah ja, den kenne ich irgendwoher, aber vielleicht nicht den Namen. Aber
meinst du Nick Jackelson? Den kenne ich.
Genau. Aber ich glaube, das ist auch immer sehr subjektiv.
Aber
es gibt immer irgendwie wen, der noch nie irgendwas von Johnny Depp gehört hat.
Aber
oder so.
ja, aber würdet ihr mir zustimmen, dass Leonardo DiCaprio schon so, dass man da sagen könnte, dass das so
der größte Star,
Filmstar. Ja, also er macht halt auch nicht so viel, muss man sagen. Ich glaube, wirklich jede Person kennt gefühlt Leonardo DiCaprio und ich glaube, Leonardo DiCaprio zieht auch immer noch genügend Leute in die Kinos.
Und ich finde allein, also wegen Titanic auf jeden Fall, also immer noch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, aber ich finde, da merkst du dann auch schon, dass zum Beispiel Avatar von James Cameron, also niemand kennt diesen Hauptdarsteller. Also so, da merkst du halt auch der schon.
Sam Worthington.
Sam Worthington.
Der ist absolut nicht Worthington.
Da dachte man aber auch, also Avatar wird quasi sein großer Durchbruch.
Aber wenn man ihn halt gefühlt nicht sieht in dem Film, dann ist es ein bisschen schwer.
Das ist auch wahr.
Das stimmt. Aber trotzdem, ich glaube, da merkt man schon, dass dann sich vielleicht die Branche verändert hat, von Titanic bis zu Avatar. Aber ich meine, das ist jetzt hier meine These, die ich versuche durchzupushen, aber.
Ja. Oder hast also ich sehe, du stimmst mir nicht so zu 100%. Also
ich würde sagen, größerer Star als Leonardo DiCaprio ist vielleicht Rick Moranis. Oder? Das war ein Scherz. Aber ich überlege gerade
tatsächlich. Der ist tatsächlich ein zu Unrecht gefallener Star. Ja, aber der hat ja auch sich selber zurückgezogen. Er hat sich selber zurückgezogen, ja.
Aber ich überlege gerade, ob es wirklich nicht noch einen quasi aus unserer Zeit, aus den letzten Jahrzehnten größeren Star gibt als Leonardo DiCaprio. Aber es wird schwierig, vor allem, weil das so generationsübergreifend
ist. Ja, das ist es halt. Ja. Also ich glaube, es gibt natürlich irgendwie Stars, die in der jüngeren Generation deutlich mehr im Umlauf sind. Aber ich glaube, es ist wirklich, was du gesagt hast.
Ich meine, Tom Hanks und Tom Cruise sind halt auch noch zwei Namen, die, glaube ich, viele Leute kennen. Gerade jetzt auch Tom Cruise durch den letzten Top Gun nochmal. Ja. Ich glaube, dass er schon ja der Actionstar ist.
Die beiden Toms. Ja, es ist halt der Name so an sich. Ich glaube auch irgendwo. Ja. Ich glaube, die haben so einen Geheimorden, wo sich alle bekannten Toms und alle treffen. Ja, und alle Chrises, Und vielleicht sind die im Clinch miteinander. Vielleicht führen die
Toms gegen die Chrises. Oh, das wäre ein Film, den ich gerne sehen würde. Das würde ich gerne sehen.
Ich würde auf die Chrises setzen, natürlich.
Ich würde auch auf die Chrises setzen.
Du bräuchst allerdings ein hohes Budget.
Ja, das stimmt.
Ich glaube zum Beispiel auch, dass so eine Serie wie The Last of Us zum Beispiel auch extrem davon profitiert hat, Pedro Pascal gecastet zu haben.
Mhm.
Also, ich meine, The Last of Us war ja einfach ein Welterfolg. Und ich glaube, also es liegt nicht nur daran, dass also worauf das basiert und dass alle darauf gehypt waren irgendwie, sondern ich glaube, Pedro Pascal spielt da auch eine wesentliche Rolle.
Absolut. Ja, für mich besonders.
Ja, für mich auch. Ja. Aber glaubt ihr denn, das würde mich auch noch interessieren, dass so, also sollte ein Star für euch so eine gewisse Filmografie haben? Also sollte der irgendwie eher einen Blockbuster mitgespielt haben, damit mehr Leute ihn kennen? Mhm. Oder ist es eher so, ich finde, wenn ich an Leonardo DiCaprio denke, dann denke ich auch an so mal so Arzi-Filme oder so Kunstfilme, damit man so ein bisschen sein Repertoire erweitern kann oder so ein bisschen Method-Acting irgendwie, wie so bei Joaquin Phoenix oder was ist so für
Daniel
euch?
Daniel Day-Lewis und sowas.
Genau, also was ist da für euch eher sozusagen der Fokus bei einem Star?
So, was generell ein Star ausmacht und was ein Star für, also was ich mir persönlich wünschen würde?
Nee, ich würde eher sagen, was ein Star ausmacht, weil ich finde, das kann sich auch noch mal verändern, was jetzt. Weil
ich muss ehrlich sein, ich kenne da einen Namen, das ist eine Person, die ich wirklich seit dem Anfang ihrer Karriere irgendwie verfolge, bei der ich mir schon von Anfang an dachte, die hat so ein herausragendes schauspielerisches Talent, die ist unglaublich. Ich hoffe, dass sie irgendwie noch erfolgreich ist, dass ich sie in mehr Filmen sehen kann und so weiter. Mittlerweile ist sie auch ein Weltstar und ich bin total froh, dass sie einfach so erfolgreich ist, weil sie es so verdient hat. Und das ist Anya Taylor-Joy. Ich habe die zum ersten Mal in The Witch gesehen. Ich habe das gerade extra nochmal nachgeguckt. Die hatte davor so ein paar Minirollen in Fernsehserien, die aber vernachlässigbar sind. The Witch war ihr erster echter, richtiger Film. Und da dachte ich mir schon, die ist unglaublich. Und dann habe ich die auch nochmal in Split gesehen. Ich gucke gerade auch noch auf die Liste, in Glass und so weiter. Und selbst in sowas wie Playmobil, der Film und so. In jeder Rolle hat sie immer brilliert, selbst wenn der Film wirklich nicht so besonders
Hast
gut war.
Hast du Playmobil, der Film, geguckt?
Ich glaube schon. Oder ich habe das.
Mein Beileid.
Ich habe den noch nie gesehen.
Ich hatte doch mal mit Jonas die, habt ihr den, die Playmobil-Lego-Diskussion nicht mitbekommen?
Ich bin ja ein Playmobil-Kind.
Ich schicke Jonas deswegen immer so Playmobil-Merch oder sowas.
Ja. Erzähl das mal Jonas. Jonas hat
einen krassen
Hass auf Playmobil.
Ja.
Und ich hab dann nur gesagt, warum hast du Playmobil so sehr?
Ja, ich verstehe es auch nicht.
Also,
das hast du gegen Spaß, ganz ehrlich. So. Also, okay, ja, aber.
Aber ja, und ich fand Anya Taylor-Joy einfach fantastisch in all ihren Rollen. Und dann kamen halt so Sachen wie das Damengambit und sowas und Last Night in Soho. Und die ist jetzt richtig so zum Star mutiert. Und ich würde schon sagen, dass sie auch so einen gewissen Pull hat mittlerweile.
Mhm.
Wobei, ich würde gerne heute Abend ins Kino gehen zu Furiosa und den endlich nachholen. Und die Kinosäle sind leer.
Ernsthaft?
Ja, leider. Und der läuft ja nicht mal eine Woche gerade. Ne?
Und das ist ja.
Ich gehe auch morgen rein. Ich konnte frei Platz, weil ich war so, wow. Ja. Also,
aber freut euch schon mal. Also der ist ich hatte ja Schlimmstes befürchtet bei dem Trailer, aber den kann man sich gut angucken.
Ich habe auch schon das Gegenteil gehört, aber auch schon, bei Furious höre ich irgendwie alles von. Ja, ich bin total begeistert, bis hin zu, was ist das für ein Schrott.
Ja.
Aber das ist aber auch, das ist,
Prequel-Krankheit bei so auch so ein bisschen.
Das stimmt. Ja. Aber ich finde nochmal, um auf sie zurückzukommen, ich finde Anya Taylor-Joy hat, glaube ich, wirklich so eine perfekte Filmografie. Würde ich fast sagen, so was du ja so gesagt hast. Ich glaube, sie hat so den perfekten Mix gefunden aus Blockbuster, auch so eher noch nischigerem Blockbuster, beziehungsweise so nicht Triple-A-Kino, sondern vielleicht nur ein A-Kino. Und ich glaube, sie hat da echt einen guten.
Hast du nicht Amsterdam gesehen?
Ja, hat sie da mitgespielt?
Ja, sie hat da mitgespielt. Ja.
Ist komplett verdrängt.
Ich wollte sagen, Amsterdam ist halt so ein Film, der eher gelitten hat unter der Star-Power, würde ich sagen. Oder zumindest, wo
nur Stars,
genau, viele so sehr gehässig gesagt haben, boah, der Film wird total groß gemarketet, irgendwie mit den Gesichtern, und dann steckt nichts dahinter.
Ich habe wirklich alles an diesem Film vergessen. Der ist wirklich auch furchtbar langweilig.
Ja, ich fand den auch echt schrecklich. Aber das wäre auch ein bisschen meine Frage, ob das nicht vielleicht sogar, wenn man jetzt überlegt, okay, jeder große Star wird dann irgendwie von Marvel eingekauft, dass sie dann irgendwie in Avengers mitspielen oder sowas, und haben dann vielleicht nicht mehr so diese auch mit Budget-Produktion oder so wie früher, so ein bisschen vielleicht irgendwie die Verurteilten oder sowas, wo man dann nochmal mehr so eine, keine Ahnung, so eine tiefere Rolle oder sowas spielen kann und wo man vielleicht nochmal aus seiner Komfortzone oder aus so seinem Typecasting so raustreten kann. Und vielleicht ist das auch ein Grund, wieso man dann nicht mehr irgendwie im Gedächtnis bleibt als Star, dass man dann vielleicht eher Rollen nimmt, die wie Ryan Reynolds, er spielt ja gefühlt nur seine Deadpool-Rolle die ganze Zeit als Actionstar.
Ja, definitiv.
Und ich weiß nicht, ob man Ryan Reynolds dann in 50 Jahren oder sowas noch im Gedächtnis hat, deswegen. Ich weiß
oder
nicht.
Oder ist es das genaue Gegenteil? Hat man ihn gerade deswegen besser im Gedächtnis? So wie es ja auch bei auch Arnold Schwarzenegger zum Beispiel ist. Das war ja auch im definitiv Prinzip immer wieder dieselbe Rolle, wenn wir mal ehrlich sind.
Ich finde, das ist eine spannende Frage, weil ich würde schon noch sagen, Leonardo DiCaprio genau, hat halt auch so eine krasse Range, weil er hat sehr viele Rollen gespielt, sehr unterschiedliche Rollen, und auch, finde ich, Sachen, die auch mal einen Oscar gewonnen haben und so. Also,
ich finde aber wirklich,
er hat spät einen Oscar bekommen.
Ja, das stimmt, aber ich finde, seine persönlich krasseste Rolle ist wirklich Don't Look Up, weil ich finde, dass er so einen normalen Familienvater spielt, ist halt wirklich so das Absurdeste, was du dir bei Leonardo DiCaprio vorstellen kannst. Weil das andere ist halt immer so abgehoben, was halt schon so voll zu Leonardo DiCaprio passt. Und dann kommt halt wirklich so ein Familienvater, der einmal verheiratet ist mit einer älteren Frau. Und wo du so bist, okay, da musste er wirklich spielen.
Alle sagen ja auch immer, er hat in The Wolf of Wall Street sich selbst gespielt.
Ja, hat er auch gefühlt, glaube ich, also weiß ich nicht.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass da halt auch so Filme stecken drin, wie Jim Carrey oder Gilbert Grape oder sowas, in denen Leonardo DiCaprio einfach fantastisch spielt. Also das ist
noch sehr früh in seiner Karriere.
Ja,
ich muss auch schon sagen, wir haben noch nicht über Timothy Chalamet geredet.
Ja,
das ist auch ein Star, finde ich, der sich gerade zu so einem neuen Leonardo DiCaprio mausert, so ein bisschen. Weil er eben, also da hat er ja auch mal in einem Interview gesagt, dass er versucht, immer Rollen zu übernehmen als nächstes, die man nicht von ihm erwartet. Also die dann irgendwie nicht die nächste große, ne, so Vorzeige-Blockbuster-Rolle sind. Und ich finde, jetzt hat er aber in der letzten Zeit mit Wonka zum Beispiel und Dune schon auch so ein krasses Blockbuster, diese Blockbuster-Schiene gefahren. Aber
sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich, und vielleicht macht er jetzt wieder einen kleineren
Film. Aber auch so Sachen wie Little Women oder French Dispatch oder Bones and All.
Genau, da merkt man schon, dass er da vielleicht, also dass sein PR-Team oder auch sein Manager, sein Management da schon auch nach einer Strategie vielleicht gehen. Ne?
Und der bündelt ja auch so mit ganz vielen Leuten in Hollywood. Der hat ja auch jetzt eine Werbung mit Martin Scorsese zusammengedreht, die jetzt veröffentlicht wurde. Und das ist alles auch so sehr künstlerisch angehaut. Also ich glaube, er hat auch so das perfekte, den perfekten Mix drin. Also ich glaube wirklich, dass das auch die beste Herangehensweise ist, so wirklich diesen, okay, ich mache Blockbuster, um einem breiten Publikum irgendwie im Gedächtnis zu bleiben, aber auch mal abseits davon was, damit ich auch wirklich zeigen kann, was ich drauf habe und dass ich auch für mein Talent dann eben so im Gedächtnis bleibe. Aber es gibt ja auch Stars, Schauspielstars, die nicht unbedingt automatisch gute Schauspieler sind, wie zum Beispiel Dwayne The Rock Johnson.
Ich habe noch eine andere Frage. Wenn man vom Englischsprachigen weggeht, von den USA, von England, von Großbritannien, aber auch vom Deutschen weggeht, was sind denn so abseits dieser Märkte eure Lieblingsfilmstars zum Beispiel? Will ich mal so herausfragen.
Also so generell mein Lieblingsfilmstar.
Ja, würde mich mal wirklich interessieren. Die man auch wirklich nur aus Filmen kennt. Mir fällt so als erstes Song Kang-ho ein. Ich liebe Song Kang-ho. Mhm. Kennt man ja aus. Ja, auch international bekannt, aus Parasite zum Beispiel, The Host und so weiter und so fort. Mag ich beispielsweise sehr.
Den sehe ich auch wirklich extrem gerne. Und auch wirklich so einzelne Filme, jetzt beim Fantasy Filmfest auch wieder so, und nur mit ihm war ich dann so, ach Mensch, komm, für den gucke ich mir den dann doch nochmal den Film an.
Also ich, das ist jetzt auch eine Cheater-Antwort, genau, ja. Aber so Léa Seydoux ist eine ist eine französische Schauspielerin. Sie hat auch in so ein paar französischen Filmen mitgespielt.
Blau ist eine warme Farbe.
Genau, Blau ist eine warme Farbe. Also es sind so kleinere Filme, aber sie spielt natürlich auch in Hollywood-Produktionen mit, aber sie schaue ich mir sehr, sehr gerne an.
Ähnlich Marion Cotillard zum Beispiel,
genau, ja. Wenn
sie in The Dark Knight und so mitspielt. Aber, ja.
Vincent Lindon, den kennt man auch, aber der hat auch eher in so französischen Filmen mitgespielt. Also wenn man jetzt so europäisches Kino. Aber ich muss schon sagen, dass ich da nicht so sehr nach Stars gehe, tatsächlich. Für mich, ich verbinde Stars schon so viel mit Hollywood-Kino, weil ich oft dann auch denke, wenn ich mir also so zum Beispiel, weiß nicht, einen südkoreanischen Film oder sowas anschaue oder einen japanischen, dann habe ich schon das Gefühl, das wird, also nicht immer, aber meistens, wenn der dann auch critically acclaimed ist, eine gute Erfahrung, die auch noch mal anders ist, vielleicht andere Sehgewohnheiten mit denen bricht und so weiter. Deswegen, ja, ja. Da lege ich auf andere Sachen Wert, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lenny.
Ja, das Gleiche. Ich würd einfach, glaube ich, gerne jetzt mal so meinen Lieblingsstar im Allgemeinen mal droppen. Das ist bei mir Viola Davis. Ich finde sie wirklich atemberaubend und jedes Mal so. Manchmal ist sie auch ein bisschen drüber.
Dann hast du Ballads of Songbirds
und Snakes. Ja, da war sie so ein bisschen drüber, aber ich finde trotzdem so, ich finde auch in hier The Suicide Squad alleine, ich finde, sie hat so eine wahnsinnige Präsenz und du hast wahnsinnige Angst und so viel Respekt vor dieser Frau, dass ich sie echt wirklich gerne sehe. Und sie ist ja auch hier, hat ja auch sowohl Grammys, also Tony, als auch hier Oscar und
den EGOT.
Sie ist ein EGOT. Ja. Und das ist sie zu Recht.
Ja. Übrigens, The Suicide Squad, ne? Nicht
Suicide Squad.
Nicht, dass die Leute das verwechseln. Ja. Und übrigens, Mario Cotter spielt in The Dark Knight Rises, nicht The Dark Knight. Das habe ich eben auch.
Aber da hat sie auch so einen Moment, wo sie echt schlecht geschauspielert hat.
Der Tod.
Genau, wo der auch.
Berühmt,
die Szene. Genau, der gefühlt, wo es so war. Ach komm, da brauchen wir keinen mehr for safety. So, die sind einmal nur gedreht und das war's.
Ja, genau, also da wurde sie auch in mehreren Late-Night-Shows dafür angesprochen, warum wurde denn jetzt der, war total schockiert, warum wurde denn jetzt der Take genommen? So, wir haben das 10-mal gedreht oder
so. Hatten Leute Angst vor ihr, weil sie so ein großer Name ist. Und dann war es so ein bisschen, ja gut, die Marion, lass sie gehen.
Stimmt.
Da ist halt wirklich diese Todesszene ist so lustig, das muss man sich wirklich gucken, die ist im fertigen Film. Da ich so, macht die Augen so zu, als würde sie jetzt ins Bett gehen, irgendwie total schockiert. Ja. Egal, auf jeden Fall. Da ist aber auch so der Faktor, das habe ich in einem Interview mit Gary Oldman gesehen. Da wurde er gefragt, so, was so die beste Anweisung eines Regisseurs oder einer Regisseurin war, was er je bekommen hat. Und er hat Christopher Nolan zitiert und hat gemeint, Christopher Nolan gibt nie Anweisungen. Also er arbeitet nie mit Schauspielern und sagt ihm, mach das mal so, mach das mal anders. Gar nichts. Er hat nur einmal was zu ihm gesagt in allen Filmen, in denen er je mitgespielt hat. Das wäre, hier steht mehr auf dem Spiel. Das wäre die einzige Anweisung gewesen, die er je bekommen habe. Und er meinte, und es wäre zeitgleich auch die beste, die er je bekommen habe. Und da denke ich, ich musste gerade auch lustigerweise irgendwie an George Lucas denken, der einfach nur immer gesagt hat, beim ersten, also insbesondere bei Episode 4, beim ersten Star Wars, was war's? Faster and more intense. Und immer wieder nur, das war die einzige Anweisung, die er gegeben hat. Schneller und intensiver, bitte.
Mhm. Aber George Lucas war ja auch sehr eigenartig bei dem Dreh. Also es ist ja, also,
das ist bekannt.
Aber wie episch ist dieser Satz? Hier steht mehr auf dem Spiel.
Ich kann mir so irgendwie voll vorstellen. Wie Christopher Nolan ist so richtig so.
Ja, ja.
So richtig.
There is more at stake, hat er gesagt.
Ich kenne nur dieses Foto von Christopher Nolan, wie bei dem Dreh von Oppenheimer Cillian Murphy so in so diesem Bett liegt und dann ist so Christopher Nolan richtig nah mit seiner Kamera an seinem Gesicht. Und irgendwie haben die ja beide ja auch so eine krasse Bromance, weil die ja schon auch oft zusammengearbeitet haben. Und ich finde schon, dass man dann da auch merkt, dass der Chris auch krasse Favorites hat, also so unter den Stars, ne? Dass er dann so sagt, so ja.
Aber die
mit Cillian arbeite ich gern zusammen.
Ja, aber die Tatsache, dass wir halt darüber reden, zeigt ja eigentlich schon, dass dieses Phänomen des Hollywood-Stars auch noch immer existiert. Ich denke immer wieder zurück an Barbenheimer, an beide Filme. Und da haben auch alle über Cillian Murphy gesprochen, über
Ryan Gosling
und Margot Robbie. Also ich glaube, dieses Phänomen existiert noch, es verändert sich halt nur. Und es ist vielleicht ein bisschen fragmentierter und es erschreckt sich jetzt auch auf noch mehr Medien, dadurch, dass halt Instagram und Co. halt dazugekommen sind. Aber ich glaube, dieses Phänomen existiert.
Ja.
Mein Lieblingsstar ist Andrew Scott. Wisst ihr, warum?
Ja.
Er wurde gecastet im neuen Knives Out, in Knives Out 3.
Schaust du auch immer die Hot Priest-Szene in der Kirche einmal pro Jahr, so wie ich?
Tatsächlich nicht, aber ich mag die zweite Staffel von Fleabag auch sehr.
Okay.
Und da ist ja auch so ein bisschen bekannt und auch letztes Jahr hat er performt in All of Us Strangers an der Seite von Paul Mescal. Und jetzt kommt er in dem dritten Fall von Benoit Blanc auf die Leinwand. Und hier haben wir auch noch weitere Stars, die in dem nächsten Teil von Knives Out zu sehen sind, der übrigens den Titel Wake Up Dead Man trägt. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Titel.
Es hat so Horroranleihen.
Es hat so Horroranleihen. Und wenn man sich diese Schriftart auch mal anguckt, sieht man, dass überall spekuliert wird, dass es so eine etwas schaurigere Geschichte werden könnte, dass die vielleicht auf einer Burg oder einem alten Schloss spielen könnte. Und das würde ich sehr, sehr gerne sehen, muss ich sagen.
Auf jeden Fall.
Hat natürlich dann auch, tritt jetzt in die Fußstapfen, auch von dem hier in der letzten Agatha Christie-Verfilmung, die natürlich auch in Venedig gespielt hat, an Halloween. Haunting in Venice, genau. Ich finde, da sieht man vielleicht einen Trend oder dass man da zumindest vielleicht das reproduzieren will oder sowas. Also ich bin immer dabei, wenn man ein bisschen gruseliger wird.
Ich finde auch Haunting in Venice auch besser als Mord im Orient Express.
Auch nicht wahnsinnig gut, ne? Aber
ja.
Und aber sehr, sehr viel besser als
Tod auf jeden Fall,
der eine Katastrophe war. Ja. Von daher, also wir hatten ja, wenn man Knives Out so ein bisschen mit diesen Agatha Christie-Verfilmungen vergleicht, wir waren jetzt einmal in einer, wir waren in so einer Mansion, in einem Herrenhaus. Wir waren einmal in einem exotischen Urlaubsort. Der zweite Glass Onion spielte ja auf einer griechischen Insel, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt wäre es eigentlich vielleicht mal Zeit, wenn man so dieser Agatha Christie-Logik folgen würde, vielleicht mal wieder in ein Fahrzeug. Mhm. Also wenn das auf einem Schiff spielt. Wobei, also auf einem Schiff oder in einem Zug zum Beispiel, sowas, das wäre halt jetzt eventuell ein Ort. Aber ich würde es halt auch extrem feiern. Ich fände es mega witzig, wenn wir mal mit in dieser Reihe, die ja eh nicht verbunden ist, die ja eh, ne, also es war Benoit Blanc, also Daniel Craig spielt zwar halt immer mit und es ist immer wieder dieselbe Figur, aber es ist ja trotzdem, kannst ja erzählen, was du willst. Mhm. Und ich fände es irgendwie total witzig, wenn es mal so richtig abgefahren werden würde. Wenn es Fantasy wäre, zum Beispiel, irgendwie so mittelalterliche Fantasy.
Oh, das wäre
so. Daniel Craig spielt so einen fahrenden Ritter, der für Gerechtigkeit und Ehre immer wieder ermittelt und sowas. Und
mehr Fantasy-Produktion.
Oh, das wäre so cool. Oder einfach cool. So, das ist einfach ein anderes Zeitsetting auch und dann da Benoit Blanc reinwerfen. Ich würde es auf jeden Fall super gerne sehen. Und man sieht ja auch so seit Glass Onion, es ist ja auch wirklich ein bisschen klamaukiger geworden und ich glaube, die Richtung schlagen sie auch eher ein. Jetzt sind übrigens noch neben Andrew Scott Kaylee Spaney, die ja in Priscilla und Civil War aktuell zu sehen war, spielt jetzt auch noch mit. Und Josh O'Connor.
Das ist die auch in Dings drin war, ne? In fuck, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Emma Stone-Film von oh Gott.
Der Emma Stone-Film?
Ja. Oh Gott.
Poor Things?
Ja, aber, Poor Things.
Aber
ist das,
Poor Things,
das ist nicht Kaylee Spaney.
Das war Margaret Qualley, die da.
Ach stimmt, das war, okay, sorry, ich habe die gerade verwechselt.
Die ja auch aktuell so sehr, sehr am Durchstarten.
Aber Kaylee Spaney hat diese, eine der Hauptrollen in jetzt Civil War gespielt. Das war die junge Fotografin.
Ja.
Genau, okay. Oder halt Priscilla in Priscilla von.
Genau. Und daneben wird noch Josh O'Connor zu sehen sein.
Danke. Mein Gehirn war gerade wirklich leer.
Und wer noch? So, bevor es ganz verwirrend wird.
Josh O'Connor, der in Challengers zu sehen ist.
Ich habe so eine Hyperfixierung auf Josh O'Connor, wirklich. Ja. Apropos Stars.
Ja, wo wir beim Thema Stars
Ja, ich würde alleine den Film sehen wegen ihm.
Ja,
also wirklich,
ist der Patrick?
Ja.
In Challengers?
Ja, genau. Okay.
Patrick Zweig.
Patrick Zweig.
Patrick Zweig, das ist auch so ein cooler Name.
Zweig.
Ja.
Es ist so witzig.
Aber es klingt ja auch affig, wenn du es deutsch aussprichst. Patrick Zweig.
Patrick Zweig.
Patrick Zweig.
Aber ich möchte hier nur mal kurz sagen, Josh O'Connor ist einfach wirklich der süßeste Mensch, den ich jemals gesehen habe in irgendwelchen Interviews, weil er sagt.
Ratatouille.
Genau, er sagt einfach jedes Mal in jedem Interview, dass sein Lieblingsfilm Ratatouille ist. Und wirklich, es gibt so einen Zusammenschnitt aus einzelnen Interviews von dieser Promotour von Challengers, wo er sagt, ja, und some movie I have watched this week Ratatouille. Und dann sind alle immer so, ja, natürlich.
Das ist witzig, aber das kann ja auch, sowas kann ja auch extrem strategisch sein.
Ja, genau. Ja, klar. Ja, aber es funktioniert, die Strategie
geht auch. Und wir wissen
auch
nicht, gerade bei den ganzen YouTube-Skandalen, die aktuell rauskommen, wir wissen auch nicht, wie diese Leute im Privaten sind. Also das muss man sich halt auch, ich sag das nur immer wieder so gerne, weil ich hier on cam bin zum einen oder halt in ein Mikrofon spreche, dass halt Nehmt nicht alles für bare Münze, was ihr seht da draußen.
Und was wir erzählen, vielleicht lügen
ja, wir auch ganz viel. Joshua kann das richtig schrecklich. Genau, aber das ist ne, voll wichtig auch, das dazu zu sagen, dass man natürlich nie weiß, wie die Personen privat sind. Und kann auch sein, dass er Hunde tritt.
Ja, kann sein. Ja.
Privat.
Und, ey, und wir beide haben auch mal darüber gesprochen, Sinja, wir beide, das war in einem Gespräch, da ging es um so Schönheitsideale in Hollywood. Und man darf halt auch nie vergessen, dass gerade so, gerade die Stars, die zum Beispiel auch immer wieder damit sich brüsten, irgendwie kleine Schönheitsoperationen und so weiter gemacht zu haben und so, weil es gibt ja, also das ist ja auch so ein Faktor, dass extrem viele Leute Schönheits-OPs machen oder auch,
definitiv.
Auch Steroide benutzen und all sowas, sowas kommt ja vor. Aber auch selbst die halt ganz stolz von sich behaupten, das nicht zu tun, das vielleicht auch wirklich nicht tun, dass sie ja auch ganz oft dann trotzdem halt einen Personal Trainer haben und halt auch die Zeit, sich jeden Tag irgendwie ins Fitnessstudio zu stellen und sich nur um ihre Schönheit zu kümmern, sich die besten Kosmetikprodukte leisten zu können und so weiter. Und ich denke halt immer dann an so junge Kids und so weiter, die das halt auf Instagram mitbekommen und diesem Schönheitsideal nacheifern und dann sowas wie eine Body Dysmorphie oder sowas entwickeln und in den Spiegel gucken, sich furchtbar hässlich finden und dann halt diesen Ideal nach der schwieriges Thema.
Aber ich finde, das wird ja auch immer schlimmer tatsächlich. Ja. Also ne, der Trend oder die Tendenz geht ja schon auch dahin, dass viele Stars immer gleicher aussehen irgendwie, weil man halt dann ne, alles sehr glatt bügelt irgendwie.
Ja. Also mein Schönheitsideal ist Steve Buscemi. Sage ich gleich. Ich liebe Steve Buscemi über alles.
Ich liebe es aber auch. Ich liebe ihn auch. Ich liebe aber auch seine deutsche Synchronstimme, denn das ist Santiano Cisma.
Ja, SpongeBob.
SpongeBob. Ja. Und ich weiß nicht, ich liebe das sehr.
Ich liebe auch seinen Namen, Steve Buscemi.
Ja. Ich dachte, Santiago Cisma. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr cooler Name.
Das ist auch ein sehr cooler Name. Aber einmal muss ich da reinhaken, denn wir haben eben über Chris Hemsworth gesprochen. Und das ist so mein Favorite bei dieser Geschichte, denn der bietet ja sogar extra noch ein eigenes Fitnessprogramm an, in dem man aktiv und ohne irgendwelche Beihilfen fitter werden kann, Muskeln aufbauen kann. Aber er selber ist halt vollgepumpt mit Steroide.
Ist das so?
Ja. Und das finde ich.
Ist das bewiesen so oder vermutest du das?
Also, er hat selber niemals zugegeben, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sich das angeschaut haben und da auch sehr viel Ahnung haben. Aber es ist halt niemals dann so offiziell.
Er hat sich öffentlich nie geäußert.
Er hat sich öffentlich niemals dazu geäußert, deswegen kann man es offiziell niemals bestätigen, aber die Zeichen sind schon sehr, sehr stark da.
Ich muss ja sagen, einer meiner Lieblingscomedien ist ja Bill Burr. Ich liebe Bill Burr und es gibt diesen Late-Night-Auftritt von ihm, die eh alle meiner Meinung nach grandios sind. Es gibt diesen einen, wo er über Lance Armstrong spricht, über ein Interview, dass Lance Armstrong, der Radfahrer, bei dem es ja nachgewiesen worden war, dass er gedopt ist. Und wo Bill Burr darüber spricht, über dieses Interview mit Oprah Winfrey und Lance Armstrong. Und Oprah Winfrey, also Lance Armstrong droppt das da, ne, zum ersten Mal öffentlich im Fernsehen, dass er gedopt hat. Und Oprah, ich habe das Interview noch nicht mal gesehen. Ich kann es nur sagen, wie Bill Burr das erzählt hat. Dass halt Oprah da sitzt, so total schockiert, so, und dann? Wie viel? Du wunderst dich bei Radfahrern? Egal. Ja, sehr lustig, kann ich nur empfehlen, das mal zu gucken.
Alle außer Jan Ullrich, denn Ulle war sauber.
Okay. Jan, es gibt ein super funny Lied, das heißt Jan Ullrich. Da geht es auch darum. Das ist sehr, sehr lustig, kann ich nur mal sagen.
Ja, Ulle war sauber, Leute. Das, lasst euch da nichts sagen.
Ich bin dagegen.
Aber wie sieht's aus? Freut ihr euch auf Knives Out 3? Wie findet ihr Knives Out 1 und 2, ohne da jetzt zu krass in die Tiefe zu gehen? Weil ich muss ja ehrlich sagen, ich finde den. Erstmal, wir sollten diese originellen Stoffe und diese tollen Whodunit-Geschichten unterstützen. Es macht immer wieder Spaß, sie zu gucken. Ich finde beide wahnsinnig unterhaltsam und habe die sehr gerne geguckt. Gleichzeitig finde ich die auch so ein Stück weit overhyped, muss ich ehrlich sein.
Ja, ich hatte sehr viel Spaß mit beiden Teilen auch. Aber ich hatte, also mir fiel dann beim zweiten Teil auf, dass ich ihn auch, wie du schon meintest, eben klamaukig ist ein gutes Wort. Ich fand dann stellenweise, ja, war dann auch, glaube ich, die Erwartungshaltung größer als dann die Innovation. Also ich fand so, ich habe mehr Innovation erwartet, als dann tatsächlich da war. Aber ich trotzdem würde ich mich immer auf so einen Film freuen. Bisher hat mich keiner so enttäuscht, dass ich sagen würde, der Film ist schlecht.
Deswegen, ja, auf gar keinen Fall.
Ja.
Und
bei dir?
Ich muss sagen, ja, ich liebe die Filme halt schon. Hauptsächlich wegen Daniel Craig und wegen Benoit Blanc, weil
die Rolle
ist so fantastisch und er füllt die wirklich komplett aus. Und du merkst wirklich, wie auch alle Beteiligten da echt Spaß dran haben an diesem Film. Und deswegen freue ich mich auch auf 2025, wenn Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery auf Netflix startet. Und an dieser Stelle noch eine Whodunit-Filmempfehlung mit Saoirse Ronan. Der Film spielt nämlich, der Film heißt nämlich, Gott, nee, ich wollte mich noch rausfinden. Hoppala, ich hatte gerade einen ganz krassen Brain-AFK-Moment. Ich wollte nämlich noch herausfinden, mir ist nämlich Brain-AFK. Der Name Sam Rockwell entglitten.
Ja.
Der spielt da nämlich auch mit in dem Film See How They Run und den kann man auf Disney Plus gucken. Und das ist ein Film, der sich auch um Agatha Christie dreht.
Als so, sie kommt drin vor in dem Film?
Nee, ein Theaterstück von ihr. Die Mäusefalle. Und darum geht es auch so ein bisschen. Ist ein bisschen Meta und der Film ist auch so Wes Anderson-esque. Also er ist so sehr ästhetisch in seiner Darstellung und der Film macht super viel Spaß und ist echt ein, finde ich, zu Unrecht entgangener Whodunit-Film.
Hm. Von wann ist der? Ich habe
den gar nicht. 22.
22.
See How They Run.
Ist bei mir auch an mir vorbeigegangen.
Ja, auch. Ja.
Aber den würde ich auf jeden Fall noch empfehlen für Leute, die Knives Out lieben. Und ja.
Allgemein Murder Mystery.
Genau.
Whodunits.
Die Mörder lieben.
Ja, ich liebe das Wort Whodunit übrigens.
Whodunit,
ich wünschte, cool. Das ist so ein Wort wie Walkie-Talkie. Ich finde, wir würden alles so bezeichnen, wie einfach wie das, was es tut.
Ja.
Ja.
Aber das Deutsche hat ja da auch einen Hang zu. Ich kenne immer nur so Tumblr-Posts von früher oder sowas. So, ich weiß nicht, irgendwie, es gibt ein deutsches Wort für und dann sind, weil wir ja manchmal zwei Wörter ineinander setzen und dann ist es. Ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, Labertasche oder
ja,
sowas.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und
Kofferwörter.
Ja, Kofferwörter.
Ja, falls es so heißt.
Das Kofferwörter?
Ich Kofferwort gibt's
mega
auf
süß.
Jeden Fall.
Oh ja, Kofferwörter, ja.
Aber ich stelle mir immer, manchmal stelle ich mir so vor, wie lustig das wäre, wenn wir alles so benennen würden, also nach der Logik von Walkie-Talkies. Dann wär ein Toaster zum Beispiel ein Brady Warmy. Dann wäre so ein Stuhl, wäre irgendwie so ein
Sitzi draufi?
Butty Comfy.
Butty Comfy finde ich richtig gut.
Ich würde das alles so benennen wie Walkie Talkie, das wäre schon witzig.
Ja.
Ja.
Lass mal so reden, einen Podcast lang.
Ja. Ich glaube, das wird zu nervtötend.
Nein, ich bin jetzt so auch gerade, mein Gehirn funktioniert heute wirklich gar nicht. Deswegen hätte ich jetzt ein, zwei Worte gedroppt, aber mir fällt nichts ein.
Achso, so ein Film wäre so ein Story-Watchy.
Stasi-Watchy. Mann. Ja. Lass uns lieber über die Wochenstarts reden, was wir dieses Jahr alles im Kino watchen. Nee, ich krieg nichts
hin. Oh geil, wir starten ja auch mit was wirklich Geilem. Mit was wirklich Geilem. Wo du gerade diesen tollen Filmtipps hattest mit See How They Run, haben wir direkt noch einen Filmtipp für euch, den ihr meiner Meinung nach im Kino gucken solltet. Ich fand den äußerst spannend. Nämlich Late Night with the Devil. Erscheint diese Woche in den Kinos. Regie und Drehbuch ist von Cameron Cairns und Colin Cairns. Ich glaube, die sind nicht allzu bekannt bisher.
Nee, die zwei Brüder. Oder sind es Cousins? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Im Cast ist aber eine Person, die man kennen könnte, die man vor allem kennen könnte, wenn man mal Suicide Squad oder sowas gesehen hat.
Noch nicht so ein Star ist.
Ja. Oder Dune. David Dast Malchian. Den erkennt man, wenn man ihn sieht, wenn man ihn nicht vom Namen her kennt. Er spielt nämlich in den 70ern einen Talkshow-Host, der einen Schicksalsschlag erlebt, dessen Frau gestorben ist. Und er hat aber die zweiterfolgreichste Late-Night-Show im Land. Und da gab es eine Folge, die in Verruf gekommen ist, die einen ganz legendären Ruf genießt. Eine Halloween-Folge, in der dieser Late-Night-Host ganz viele Leute eingeladen hat, die sich mit dem Paranormalen beschäftigen. Und ja, diese Folge gilt als verschollen. Und man guckt quasi, der Film ist quasi das verschollen gegangene Tape dieser Folge. So, ich hoffe, ich habe das geschafft, einigermaßen richtig zu erklären. Das ist so eine Art Found-Footage-Film. Nicht nur so eine Art, es ist ein Found-Footage-Film. Der Film ist quasi eine 70er-Jahre Late-Night-Show-Episode. Mit ein bisschen Vorgeplänkel und so weiter. Aber und es geht halt, es ist ein Horrorfilm. Habt ihr den gesehen?
Ich leider nicht.
Du noch nicht.
Gesehen.
Alles, was ich über diesen Film höre, überzeugt mich davon, dass ich den richtig cool finden werde. Deswegen, ich freue mich voll, den im Kino nachzuholen.
Der ist recht kurz. Ich glaube, der ist nicht mal 90 Minuten lang. Der ist irgendwie 87 Minuten oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, es ist ein äußerst spezieller, sehr stilistischer Horrorfilm. Und ich muss sagen, ich fand den extrem unterhaltsam, fantastisch und stellenweise sogar überraschend gruselig. Ich mochte ihn sehr. Ich hatte wirklich großen Spaß mit dem Film.
Ich mochte ihn auch sehr. Und der setzt auf sehr viele Practical Effekte. Und ich finde, ich weiß nicht, dieses Setting alleine, wirklich, David, das Märchen ist super. Und ich würde mir an sich auch einfach eine Late-Night-Show von ihm angucken wollen. Weil er so richtig, so eine richtig tolle Präsenz einfach hat. Und ich mag auch, ich weiß nicht, ich mag das, am Anfang ist ja noch so eine Mini-Mockumentary noch drin, genau, die so ein bisschen die Vorgeschichte davon erzählt. Und ich bin ein Sucker für sowas, wenn Filme mal so ein bisschen aus den Konventionen brechen und dann nochmal irgendwie eine neue Art finden, einen Film zu erzählen. Und das macht dieser Film auf jeden Fall. Und ist echt ein einzigartiges Ding.
Das ich stimmt, wobei ich auch da sagen muss, ich fand das stellenweise zu einfach. Die gesamte Exposition darin ist schon wirklich, ja, mit diesem Mockumentary, das wird dir schon sehr auf die Nase gebunden. Mhm. Und du kannst dir sogar stellenweise so ein bisschen zu sehr, finde ich, vorausdenken. Und,
was passiert, ja.
Du kannst erahnen, was passiert.
Das hätte man schlau machen können, aber ich weiß nicht, ich bin.
Nichtsdestotrotz ist dieser Film wirklich eine ganz große Empfehlung. Für mich ist es ein starkes Stück.
Ich finde, der Trailer hat mich auch überzeugt vom Setting her und vom Look. Also allein so dieses 70er-Jahre-Ding und ich weiß nicht, das hat mich auch alles, ich weiß nicht, ob jeder jetzt mir zustimmen wird, aber an so X-Faktor das Unfassbare erinnert.
Doch, ja, definitiv.
Ein total, bisschen vom Mut her. Ja. Und da bin ich sowieso
durchaus
dabei.
Ich weiß, also abstruserweise weiß ich genau, was du meinst.
Okay.
So vom Vibe, vom
so gut, definitiv. Ja. X-Faktor war auch eine tolle Zeit.
Ja, absolut.
Wirklich, die roten Augen, die haben
mich. Habt ihr jemals das RTL 2 Remake gesehen?
Nein.
Mit dem deutschen Moderator?
Nein.
Ist das gut?
Nee.
Okay.
Aber dann sind auch deutsche Kurzfilme dann da drin.
Ja. Und die sind teilweise also miserabel produziert. Also das ist wirklich, also ich kann auch nicht so viel dazu sagen. Ich kenne mich mit dieser Produktion nicht aus. Ich weiß auch nicht genau, was Zielgruppe, Intention und so weiter war. Oder wie die Bedingungen waren. Ich habe halt lediglich so eine Folge gesehen. Und ich glaube, die war komplett auf YouTube. Und ich glaube, das war auch officially. Also es war nicht irgendwie gerippt oder sowas. Und es war, ich konnte teilweise nicht fassen, was ich da sehe.
Man, jetzt bin ich wieder ein bisschen hooked.
Guck da mal rein.
Ich finde das aber auch sehr schwierig zu reproduzieren im Jetzt, weil ich finde, das ist auch so eine Nostalgie-Serie, die auch ein bisschen dieses Alte oder sowas vermitteln muss beim Schauen.
Jonathan Frakes, Legende.
Untrennbar mit RTL 2 auch. Also ich glaube, wenn oben diese RTL 2-Logo nicht drin ist, dann fühlt man das nicht so sehr.
Kann man das auch nicht vorstellen ohne, definitiv. Aber ja, Late Night with the Devil schafft es irgendwie tatsächlich, weil es ja auch so, weil das so abgeschlossen ist und das so in einer anderen Zeit spielt und auch in einem sehr beengten Setting und so weiter, halt lediglich in diesem Studio, da sind wir wirklich quasi 90% der Zeit, fühlt sich das auch wie so eine kleine Episode von einem X-Faktor, von der X-Faktor-Serie an, aber halt auf Spielfilmlänge gedehnt und eine der besten X-Faktor-Geschichten.
Absolut. Ja. Und es gibt auch noch, also man sieht einmal wirklich diese Folge exakt, wie sie ausgestrahlt wurde, aber es gibt auch noch so Aufnahmen hinter der Kamera, was genau, also in der Werbung passiert.
In den Kulissen,
und was dann mit den Leuten da passiert und da passieren einige extrem spannende Sachen.
Und der Film, und ich finde, das ist immer das ist für mich persönlich in meinem persönlichen Empfinden immer so ein riesen Pluspunkt für einen Film, wenn er Bilder erzeugt, die sich mir tief ins Gedächtnis brennen. Das hat Knives Out eigentlich nur einmal geschafft. Das ist Benoit Blanc in dieser Badewanne. Das finde ich herrlich, die Szene.
Oh ja.
Aber ansonsten finde ich, also da sind viele, der Film, also Whodunits leben ja sehr von ihrer Struktur und so weiter und von ihren Twists und von ihren Ideen. Aber visuell hat Late Night with the Devil Bilder geschaffen, die ich nie vergessen werde. Die haben sich so tief in mein Gedächtnis gebrannt und ich würde den so gern nochmal sehen.
Krass.
Also von mir eine ganz große Empfehlung dafür.
Absolut.
Erwartet jetzt allerdings auch keinen bahnbrechendes Meisterwerk, aber es ist einfach ein hervorragender, kleiner, sehr stylischer Horrorfilm.
Hier steht aber auch noch im Skript, wie steht ihr zu AI-Diskussionen zu dem Film? Weil da würde ich euch beide jetzt fragen, was hat es damit auf sich? Weil dadurch, dass ich den Film noch nicht gesehen habe, habe ich da, glaube ich, noch nichts von mitbekommen.
Also es gibt immer wieder so Zwischentitel, wenn quasi im Film zur Werbung geschnitten wird. Und da werden Grafiken eingeblendet wie We'll Be Back, die so Halloween-mäßig designt sind. Und die sind relativ, ich finde es auch offensichtlich, AI erzeugt, KI erzeugt. Und das hat einen riesen Skandal gesorgt. Wir haben schon mal im Podcast darüber gesprochen, ich glaube sogar schon zweimal oder so. Deswegen jetzt nur die Kurzfassung. Also viele Leute waren halt entsetzt davon, dass halt ein Film, vor allem das sind nur so zwei, drei Grafiken im Film, die nur kurz eingeblendet werden. So, warum habt ihr die nicht einfach selbst designt? Warum muss das mit KI gemacht werden? Das hat einen riesen Skandal erzeugt. Es stört im Film null. Also wirklich null. Ich verstehe aber auch gleichzeitig trotzdem den Aufschrei und die Sorge, die halt von vielen Grafikdesignern und so weiter ausgeht. Und ich finde es auch, es war eventuell nicht die klügste Entscheidung, das überhaupt zu tun, weil du kannst diesen Film auch nicht mehr unabhängig von dieser AI-Diskussion irgendwie betrachten.
Verstehe.
Das wird immer in einem Atemzug genannt. Du kannst auch nicht auf Portale wie IMDb, Rotten Tomatoes und Letterboxd und so weiter gehen, ohne in den Reviews dazu, das ist immer ganz oben mit dabei. Ich fand den Film super, aber aufgrund dieser gesamten AI-Geschichte kann ich dem keine gute Bewertung geben. Und deswegen wird auch zum Beispiel das Rating auf IMDb und so weiter wird auch, geht auch dadurch runter.
Ich muss aber sagen, ich finde persönlich das sogar ganz gut, wenn man da ein bisschen Gegenwind erzeugt, auch so ein bisschen das adjustiert oder sowas, dass man sagt, okay, man bestraft das so ein bisschen, das klingt jetzt hart, aber als Filmfan.
Ja, aber sehe ich ähnlich. Ja.
Ja, also ich fand, das war jetzt auch nicht so die galanteste Lösung, die da gefunden haben, vor allem, weil sie auch niemals so richtig adressiert haben. Und das ist so das große Problem, finde ich auch. Und vor allem, wie du auch schon gesagt hast, es sind so drei Bilder, ja, die du easy hättest wirklich irgendjemand engagieren können und der hätte dir also das gemacht.
Easy.
Ja.
Und die hatten ein Grafikteam. Und genau. Die haben angeblich diese KI-Bilder dann auch nochmal überarbeitet und so weiter, aber trotzdem ist es halt, es wäre nicht nötig gewesen.
Okay.
Genau. Und ich meine das noch nicht mal übertrieben, so mit Mustern oder sowas. Also man sieht in den Bildern so Skelette und so. Aber ich behaupte sogar, das hätte ich sogar hinbekommen, denen das in irgendeiner Form zu designen, sodass es trotzdem.
Also die wissen für ihren nächsten Film Bescheid, wenn sie
irgendwie. Ja, bitte mich. Aber wirklich, das wäre möglich gewesen.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube einfach wirklich, dass Cameron und Colin Cairns, die haben ja auch schon in Interviews und so weiter dazu geäußert. Und ich glaube, denen war einfach nicht bewusst, was sie damit lostreten. Ein
Backlash geben wird.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, denen war auch nicht bewusst, wie offensichtlich das AI-Kunst ist, weil das erkennt man, wenn man hinguckt. Ja. Aber es gab keine KI-Kunst in May December.
Nicht, dass ich mich erinnere. Ich glaube nicht, nein.
Ich habe da auch keine gesehen.
Ja, das ist ein weiterer Film, der diese Woche startet, von Regisseur Todd Haynes. Und den kennt man für Filme wie Carol oder I'm Not There oder Velvet Goldmine. Und das ist ein, wie ich finde, May December ist ein sehr komplizierter Film. Ich sag mal kurz, worum es da geht. Es geht um die Schauspielerin Elizabeth und die bereitet sich auf ihre Rolle als Gracie vor. Das ist eine Frau, die vor 20 Jahren wegen ihrer Beziehung zu einem viel jüngeren Mann in den Medien einen Skandal auslöste. Und um die Beziehung wirklich zu verstehen, begleitet Elizabeth die ganze Zeit den Alltag von Gracie und ihrer Familie. Und ja.
Also, wenn ich das richtig verstehe, es geht um eine Schauspielerin, die zur Recherche ihren Alltag mit einer Frau verbringt.
Ja, die sie spielen wird in einem Film.
Genau, und diese Frau hat einen Skandal ausgelöst wegen einer Beziehung zu einem sehr, sehr viel jüngeren Mann.
Ja, okay.
Genau.
Ja. Und Natalie Portman spielt die Schauspielerin, die diese Rolle verkörpern möchte. Und Julianne Moore ist die wirkliche Frau, die mit einem sehr jungen, gespielt von Charles Melton, sehr früh zusammen war. Und
Toller Cast eigentlich. Natalie Portman, Julianne Moore, das sind tolle Schauspielerinnen, beide.
Auf jeden Fall. Und der Film setzt sich auf eine Art mit diesem Thema auseinander, die, glaube ich, vielen vor den Kopf stößen könnte. Und die
Age Gap oder was ist das Thema?
Ja, auch so ein bisschen. Und
Also ich finde, tatsächlich geht es eher um, wie wir Medien uns daran auch ergötzen. Also an so Geschichten, die daraus vielleicht ein Spektakel machen, wenn sowas was Verruchtes oder sowas abgebildet wird. Aber natürlich auch die Age-Gap-Beziehung.
Genau, aber dass man sich halt so direkt darauf stürzt, wenn sowas ist und dass man dann natürlich direkt auch einen Film dazu machen muss.
Genau.
Und darum geht es. Und ja, der Film ist so total campy, wenn man das so beschreiben möchte. Es ist so sehr drüber und wirkt so total cringe auch an sehr vielen Momenten, aber gewollt cringe. Und
ich habe nämlich von Leuten gehört, teilweise, das wäre total ernst und ein schweres Drama. Und dann haben mir andere gesagt, ja, es war schon so eine weirde Komödie. Also ich habe alles Mögliche gehört.
Es ist so super schwer zu beschreiben, diesen Vibe, den diesen Film kreiert. Es gibt zum Beispiel auch so ein Zitat aus diesem Film, das so totale Wellen geschlagen hat. Also so übelst dramatisch wird er auf so einen Kühlschrank rangezoomt und denkst gerade, oh mein Gott, da kommt gleich ein Jumpscare oder sowas.
Harrison Ford springt raus.
Ja, oder das. Aber dann sagt Julie Moore einfach nur entsetzt, I don't think we have enough hot dogs. So, und das ist wirklich, das war so mega witzig, einfach weil es wirklich wie in so einem Horrorfilm aufgebaut ist. Und dann kommt dann dieses Zitat und dann ist dieser gesamte Film, hat aber so eine echt harte Message am Ende des Tages auch. Und es passt nicht so ganz zusammen. Für viele allerdings schon. Für mich hat's, ich habe da irgendwie nicht so einen ganzen Zugang zu gefunden. Aber ich habe dann auch noch ganz viele Essays, Xenia hat mir noch ganz viele geschickt. Womit sich der Film dann letztendlich befasst, ist schon eigentlich gut, wie er es macht, weil er stellt die Medien so sehr als verrucht dar und auch so sensationsgeil und dass man dann eigentlich auf das scheißt, was mit den Leuten dann auch passiert am Ende des Tages.
Ich finde das auch voll spannend, weil mir ging es ähnlich wie Lenny beim ersten Mal schauen und ich glaube, das liegt auch viel an so der Kinorezeption, also wie reagiert so das Publikum, wie oft lachen die bei Stellen vielleicht, wo der Film eher möchte, genau, wo dass man eher ernst bleibt und so. Und ich habe dann am Ende, ging ich aus dem Film raus und dachte mir, ist das der Weg, um so ein Thema anzugehen? Und dann, ich habe das voll selten, dass ich dann nochmal, wirklich so 2 Wochen später oder sowas, meine Meinung so komplett ändere über einen Film. Und ich habe mir dann echt, also ein sehr, sehr gutes Essay darüber angeschaut, wo dann wirklich auch nochmal auf die Intention von Todd Haynes eingegangen wurde, was in Interviews oder sowas zum Beispiel er über den Film gesagt hat. Und dann fand ich den Film richtig gut. Und ich würde ihn gern aber auch nochmal gucken, damit ich dann nochmal jetzt mit dieser anderen Haltung daran gehe. Weil ich finde auch, dass er diese unterschiedlichen Ebenen aufmacht, einfach weil Natalie Portman, also das ist jetzt auch kein wirklicher Spoiler, aber das kann man vielleicht schon mal so ein bisschen andeuten, schon dem so ein bisschen verfällt, also auch dieser Geschichte verfällt und es schon darum auch geht, wie wir als Publikum uns diese Geschichte durch die Medien, durch irgendwie so Boulevardblätter, aber auch durch so Filme, wie zum Beispiel May December, so reinfahren wollen, um danach am Ende zu sagen, boah, war das krass und oh mein Gott, wie kann man nur mit so einem jungen Menschen, oh Gott, das ist ja richtig problematisch, aber es vielleicht auch ein bisschen cool finden oder vielleicht ein bisschen uns auch daran unterhalten fühlen und ich finde, das ist sehr besonders, wenn der Film das schafft, uns das so ein bisschen, dass man dass es einem so im Hals stecken bleibt. Ich finde, das ist, also mega spannender Film, definitiv. Total.
Also ich glaube, es ist aber auch super schwer, über diesen Film zu reden, ohne zu spoilern. Also ich glaube, man merkt schon, dass wir so ein bisschen so da herumeiern, was genau das jetzt bedeutet. Aber am Ende des Tages möchte man ja auch jetzt hier nicht spoilern. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
Aber sehenswert ist die eine Sache, vielschichtig ist die eine Sache. Was ist mit, ist er unterhaltsam, ist er gut, ist er wie
also für das Hotdogs-Zitat würde ich auf jeden Fall reingehen.
Und ich finde auch, die Performance ist sehr spannend. Ich hatte erst mal ein Problem mit Julianne Moore, weil sie auch sehr karikaturiert, also es ist so eine sehr übertriebene Figur, die sie spielt und man weiß dann auch nie, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber das ist das, was man sich die ganze Zeit während des Films fragt. Also ist das jetzt hier ernst gemeint oder ist das ironisch drüber gewollt? Und
ich ja eigentlich.
Ja.
Ja, Max, wenn es so eine Grenze ist.
Also ich glaube, das wäre der perfekte Film für dich.
Okay. Ich glaube auch, dass er dir gefallen wird.
Ja, tatsächlich, okay. Ja,
Marius fand den auch sehr großartig. Mhm. Der hat den auch gesehen. Ja. Ja, ich bin gespannt, wenn du den gesehen hast.
Marius war allerdings eher von den dramatischen Momenten sehr begeistert.
Genau, Marius war so diese Art von Mensch, der dann rauskam und war, boah, das war so berührend und tiefgreifend und ernst und so und wir haben halt viel gelacht, deswegen.
Ja, das ist deswegen, so. Also allein das hat mich schon sehr verwundert, weil ihr so äußerst unterschiedlich über diesen Film gesprochen habt.
Das ist so super interessant.
Habt ihr denselben Film gesehen? Ja, aber Wahnsinn, dass ein Film das auslösen kann.
Total.
Das ist schon mal beeindruckend. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen und bin sehr neugierig. Ja.
Und ich finde es auch wirklich sehr interessant. Und als Hinweis, der wurde von Netflix aufgekauft, wird dann wahrscheinlich auch auf Netflix erscheinen. In den USA ist der allerdings schon seit Dezember auf Netflix auch.
Krass.
Also es ist echt, weiß ich nicht, wie da hier die rechtliche Sache aussah, aber.
Warum heißt der May-December? May-December? Oder ist das ein Spoiler, wenn ihr das verratet?
Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Es ist so, es ist, es ist bei mir.
Ich glaube, es ist tatsächlich irgendwas mit dem Plot.
Ich glaube, es hat auch was mit dem Plot zu tun. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich habe den Film auch im Oktober haben wir den geguckt.
Ja, letztes Jahr.
Und da habe ich echt wirklich auch wieder vergessen.
Ja. Ah, okay. Wieso? Der Titel des Werks leitet sich von der umgangssprachlichen englischen Bezeichnung für Altersunterschiede in Partnerschaften ab.
Oh. Ah, okay. May December.
Ja.
Ah. Macht Sinn. Der eine ist im Mai seines Lebens, der andere im Dezember. Okay.
Ah, okay. So. Okay. Mhm.
Alles klar.
Verständlich.
Ja. Aber du hast einen anderen Film erst vor kurzem gesehen.
Ja, das stimmt. Nämlich den Film The End. We Start From. Ein Film, der sich um eine Flutkatastrophe dreht in Großbritannien. Und das ist mal in so ein Setting, was man so gefühlt gar nicht zu sehen bekommt. So ein Katastrophenfilm irgendwie in Großbritannien.
Roland Emmerich, be like.
Roland Emmerich lässt grüßen, aber irgendwie doch nicht, denn es geht viel weniger um die Katastrophe als das, was es mit den Menschen macht. Es ist nämlich so, dass eine frisch gebackene Mutter versucht mit ihrem Neugeborenen und ihrem Mann irgendwo Unterschlupf zu suchen, während diese Flutkatastrophe ganz London wirklich lahmgelegt hat und ganz London steht unter Wasser, versucht sie irgendwie einen Unterschlupf zu finden. Und das gestaltet sich als schwieriger als gedacht, denn die Leute drehen durch und gehen auch aufeinander los. Und es ist super schwer, Unterkünfte zu finden, wie die Verpflegung, wie die Aufteilung da aussieht. Und das ist echt ein Film, der so ein super interessantes Setting hat, wo dann am Ende des Tages aber irgendwie nichts draus gemacht wird, wie ich finde. Mhm. Schade. Denn es wird auch gar nicht auf so Sachen eingegangen, wie, wo ich schon gedacht habe, okay, das ist ja schon ein Kommentar auf die aktuelle Situation mit der Klimakrise. Aber da findest du in diesem Film gar nichts so. Also es wird drumherum, ja, okay. Wirklich, also so, die Flut hat stattgefunden und wirklich.
Wow,
also
das wird auch nicht erstmal schaffen.
Es wird doch wirklich nicht erklärt, irgendwie, okay. Also es hat
einfach da.
Genau, es hat wirklich sehr viel geregnet und das war's. Und mehr wird dann auch wirklich niemals mehr über diese Flut geredet, sondern es geht nur um diese Beziehungen so untereinander und es geht auch viel um Mutterschaft und wirklich auch um ihre Beziehung. Also es werden sehr viele Fässer aufgemacht und irgendwie wird nichts so richtig erzählt. Schade. Allerdings ist die Hauptdarstellerin Jodie Comer und sie ist fantastisch. Ich liebe Jodie Comer. Ist wirklich so extrem gut. Also
das einzige Gute an Killing Eve in den letzten paar Staffeln.
Ja, oder auch an hier dem Ridley Scott-Film, hier The Last Duel, fand ich sie auch extrem gut.
Ja, da steht sie mit, ja.
Also sie hat es wirklich drauf und in einer kleinen Nebenrolle ist auch noch Benedict Cumberbatch so für 2 Minuten zu sehen.
Benedict Cumberbatch und seine kleinen Nebenrollen.
Genau, und er hat wieder lockiges Haar in dem Film. Ach, da war ich so, oh, Sherlock-Fans, die dürfen aufatmen. Ja, aber ansonsten ist dieser Film wirklich. Ich fand ihn auch zu lang dafür, was er letztendlich war, und auch so ein bisschen wirklich nichtssagend am Ende des Tages.
Also ist das für dich nicht der neue Katastrophenfilm?
Nee, es ist nicht der neue Katastrophenfilm, vor allem weil der auch eher so ein bisschen low-budget ist und man sieht zum Schluss, wirklich nur ganz zum Schluss, sieht man auch mal, wie London eben unter Wasser aussieht und da ist schon sehr viel für Greenscreen gedreht worden. Aber alles andere fand ich eigentlich so sehr interessant und auch vor allem die zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn dieser Film sich darauf konzentriert hätte und vielleicht auch ein komplett anderes Setting genommen hätte, dann hätte ich es interessant gefunden, vor allem, weil es von Alice Birch geschrieben wurde. Die hat Normal People geschrieben, also nicht das Originalbuch, sondern sie hat die TV-Adaption geschrieben und auch den Film Das Wunder mit Florence Pugh. Und ich finde.
Der Film heißt Das Wunder mit Florence Pugh.
Ja, Das Wunder mit Florence. Das Wunder mit Florence Pugh. Das hat man in jedem Film eigentlich. Und ich finde es so ähnlich.
Sorry. Ich musste noch lachen. Kam ein bisschen spät nochmal, aber ja.
Ist mir
rausgebrochen. Ach, wegen dem Bart. Weil Hitler einen Bart hat. Jetzt habe ich dir das verstanden. Okay, ja,
ach Gott, Leute.
Nee, so gut, ich fand ihn gut. Ich fand ihn gut, dass du den nochmal rausgehört hast. Übrigens, ein Promi, den ich nochmal getroffen habe, ne?
Oh Gott.
War tatsächlich Christian Ulm.
Schön.
Der ist mir auf der Berlinale so entgegengekommen und der hat das absolut Seltsamste gemacht, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Der hat so seinen Trolley hinterhergezogen und dann hat er sich den wie eine Umhängetasche, hat er sich das so angezogen, wirklich diesen Stab, hat er sich wie eine Umhängetasche angezogen. Ich war so, was machst du da, Christian?
Das war wirklich, gestorben,
ich war
oder?
Wirklich schockiert.
Das war also bestimmt so, ein Method-Acting für seine Rolle.
Ja, also er war auch komplett in seiner Jerks-Montur auch immer. Ich glaube, der läuft wirklich exakt immer so rum. Ja,
geile
das
Anekdote.
Das.
Ja. Danke. Ich werde eher May December gucken als The End We Start From.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, The End We Start From ist so ein Film, den kann man sich gut mal im Stream anschauen, wirklich für die Leistung von Jodie Comer. Aber für den Rest kann man auch zu Hause bleiben.
Und wisst ihr, was ich in Wahrheit als nächstes wahrscheinlich ich gucke wahrscheinlich Furious, aber ich glaube, die nächste Presseverführung, die ich mitbekommen werde hier, die erste nach meiner Krankheit und dem Urlaub, ist Bad Boys 4, Ride or Die.
Ride or Die, das ist aber, ganz ehrlich, da würde ich aber lieber dien, als den zu gucken. Also,
bin sehr gespannt.
Ich
Karriere
weiß es
war
nicht.
Ja auch in Berlin schon. Und ich habe da nur ganz lustige Videos gesehen vom Red Carpet. Das sah schon nach Spaß aus.
Ich freue mich drauf. Ich habe den dritten noch nicht gesehen, den muss ich jetzt noch nachholen.
Oh, da hast du ein ganz großes Kino, glaube ich, vor dir.
Definitiv. Ja, definitiv.
Ja.
Naja. Ja. Naja. Will Smith ist ja noch ein Star. Kann man das so sagen?
Ist
Will
er
Smith
ist halt einer der größten Stars.
Er ist ein gefallener Star vielleicht,
aus
oder?
Aus den 90ern. Ich glaube, der ist nur bei ein paar Leuten gefallen.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Ich meine, er spielt halt jetzt nochmal in Bad Boys Ride or Die mit. Ne?
Ja. Stimmt.
Ich glaube.
Stimmt. Oh ja.
Ja, dann wäre es das auch diese Woche wieder mit einer neuen Folge Cinema Strikes Back, dem Podcast. Folgt uns doch gerne auf Spotify und gebt uns dort eine gute Bewertung. Auf allen Plattformen auch. Das hilft uns sehr. Und ja, ich würde mich freuen, wir würden uns freuen,
auf jeden Fall.
Wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet. Und da haben wir wieder ganz frische neue Themen für euch. Vielleicht auch Bad Boys Ride or Die.
Sicherlich, der startet dann nämlich.
Ja. Hoffentlich haben wir den am Start. Ja, wir werden an der Stelle raus. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Hosts der Folge: Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alper Katurfan. Redaktion: Lennart Schmitz. Aufnahme und Schnitt: Tui Lindo.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Hey True Crime-Fans, willkommen beim Der Fall-Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen? Klar. Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk-Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
Das war ein Podcast von Funk.